Willkommen bei den Biertaucher.
Prost, Herren.
Jolla. Wir schreiben den 7. Oktober 2013, Folge 125.
Des Biertaucher Podcasts mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com.
Der Agentur aus Österreich.
Wir begrüßen heute bei uns
Florian,
Horst
und Gregor.
Ich mag.
Ja, los.
Habt ihr etwas erlebt?
Durchaus.
Ja, ich nämlich nicht.
Ich habe zwei Filme angesehen, von denen kann ich erzählen. Und wir haben einen Beitrag von einem Hörer anzukündigen.
Ganz genau.
Ja, also, du hast gar nichts erlebt.
Also ich, um wen habe ich es vergessen? Also, ich führe derzeit ein No-Life.
Auch nicht schlecht, du?
Wenig, einen Film habe ich mir angeschaut. Vor ein paar Wochen.
Das ist ja nicht schlecht. Wir können ja auch mal einen kürzeren, strafferen Podcast machen. Ist ja ganz gut. Also vielleicht...
Fange ich vielleicht an mit Tech-Meldungen oder so?
Ja, du hast eine Tech-Meldung gebracht. Nennt sich Betrug mit Open Access Wissenschaftsmagazinen.
Okay, also war vor circa einer Woche in diversen Online-Nachrichtendiensten verlinkt. Und wird auch im Biertaucher Podcast verlinkt sein in den Shownotes. Einfach draufklicken. Und zwar ging es darum, dass eine Natur oder irgendeine bedeutendere Fachzeitschrift hat getestet, wie seriös Open Access Zeitschriften im wissenschaftlichen Bereich sind. Also hat einfach einen Versuchsaufbau gemacht, einen Artikel zufallsgeneriert, also Blödsinn gemacht und immer den Forschernamen ausgetauscht und der ganze Artikel hat keinen Sinn gegeben und dann einfach eingesendet, so wie der Bullshit-Generator damals.
Aber, ja, richtig, weil da haben wir schon mal eine Geschichte gehabt, die der Johnny uns damals erzählt hat.
Und das war sozusagen ein größer angelegter Versuch und dann wurde dieser Fake-Artikel einfach an diverse Open Access Journale geschickt und es wurde geschaut, wie viele den sozusagen ohne jede Prüfung übernehmen und was hat sich gezeigt, die meisten haben ihn ohne Prüfung übernommen, wollten aber Geld dafür haben, speziell die unseriöseren Magazine und die ganz wenige seriöse Magazine haben ihn korrekt zurückgewiesen wegen mangels Inhalt also sozusagen.
Diese Magazine mit Vorsicht, diese diverse Plattformen mit Vorsicht zu genießen.
Ganz genau, also es gibt halt auch viele Geschäftemacher, die sagen, wir sind ein Open Access Magazin und im Prinzip cashen es dann einfach Leute ab, die gerne publizieren.
Können sich damit schmücken, machen aber keine Leistung.
Und die Conclusion ist sozusagen, ja, dass halt auch bei Open Access alleine ist kein Garant für Qualität. Und was die Studie jetzt aber nicht gemacht hat, sie hat es nicht versucht, denselben Artikel an diverse Closed Access Magazine zu schicken, da gibt es ja auch genug, die alles
wissen.
Ja. Also, das so viel dazu.
Wir können ankündigen, vielleicht gleich. Ein Hörer, der Stefan P.
Der Hörer.
genau. Hat uns einen Audiobeitrag geschickt, netterweise. Dankeschön an dieser Stelle.
Danke, Stefan, das ist wirklich sehr nett. Dazu kann ich vielleicht einfließen lassen, wie ich den Stefan kennengelernt habe. Ich zerstöre nicht nur gerne meine eigene Privacy, sondern auch die von anderen Leuten. Mhm. Der Stefan ist nämlich ein großes Vorbild von mir, der ist Spieledesigner.
Ah, okay.
Und der hat ein Brettspiel designt. Das hat er mal in Wien präsentiert, in der Game City, nicht Game City. In Wien gibt es eine Spielemesse im Konferenzzentrum. Mhm. Also die beschäftigt sich mit Brettspielen und dort habe ich ihn kennengelernt. Habe ich ihm dann gleich 3 Stück dieser Brettspiele abgekauft, weil mir die sehr gefallen haben. Die hießen nämlich Supers. Und warum so Superhelden, die so Superman-mäßig in einer Stadt herumlaufen und dann Katzen retten müssen oder böse Superschurken fertig machen mit Würfeln und du kannst dann so deine Superfähigkeiten ausbauen mit der Zeit und ja. Also, war also praktisch ein Videospiel auf Brettspiel, hat mich sehr, hat voll meine Nerd-Ader angesprochen.
Also wir werden den Beitrag gerne ganz am Ende direkt nach dem Bitcoin-Index anschnippeln und spielen und es geht um die
Maker Faire Hannover, die er im Sommer besucht hat.
Ja, und ich muss sagen, ich habe mir den Beitrag noch angehört, heute nach der Arbeit habe ich es noch schnell reingeworfen und habe sehr lachen müssen, weil als ich es im VLC abgespielt habe, im Totem hat es nicht funktioniert, aber im VLC hat es mir angezeigt, das Cover Art und das ist eine kleine Kinderspielplatz-Zombie-Kalypse, die gezeigt hat. Hat mich sehr amüsiert. Ein köstliches Easter Egg. Ja, werden wir spielen und was hast du erlebt?
Florian.
Lebt.
Du,
ich kann entweder mal zuerst beim Tech-Zeug bleiben. Ja. Es gab Ankündigungen oder es gibt immer wieder jetzt neue Ankündigungen für Jolla oder wie auch immer man es aussprechen will.
Wir erinnern uns, das ist ein Jolla selbst, ist ein Phone und darauf läuft Sailfish OS.
Ja, beziehungsweise eigentlich ist das ganze Projekt ist eigentlich Jolla. Das Phone heißt auch einfach nur Jolla und die Sailfish OS ist halt nur das Betriebssystem. Genau.
Wird gemacht von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern und ist, man kann es so grob nur sagen, wir würden es nicht reinversteigen, ein entfernter Nachfahre von Memo oder Migo.
Migo, also Migo, es ist ja auch von Memo. Also
ja, genau.
Aber es ist nicht wirklich entfernt. Also die Migo, die Grundbasis, wurde ja als Nemo weiterentwickelt, als offene Variante, alles was Open Source ist, als Kern. Und auf dem aufbauend ist eben
Sailfish. War Memo nicht vor Migo?
Memo war vor Migo, ja.
Genau, also Memo plus Moblin war Migo. Ja,
genau.
Wir sind schon wieder an diesen Teufel. aber man kann es ja in das Eck mal gehen.
900.
Ja. Es ist ja egal. Also hat alles ähnlich funktioniert. Genau. Ist alles Linux-basiert und sehr viele Standardtechnologien. Da gab es eben jetzt zwei neue Ankündigungen, an die ich mich zumindest erinnern kann. Das eine war Android-Kompatibilität.
Okay.
Das heißt, sie haben jetzt angekündigt, dass es komplett Android-kompatibel sein soll, Hardware- und Software-mäßig. Das heißt, es soll nicht nur funktionieren, dass man irgendein Android-Programm nimmt und auf Sailfish OS installiert und es dort halt nicht wirklich so integriert ist, nicht so schön, aber es läuft genauso wie halt wie auf dem Android.
Ja.
Aber es soll auch gehen, dass man ein Android-Gerät nimmt, was nicht gelockt ist oder so, sonst kann man es nicht installieren.
Ja, dann hat man andere Probleme.
Und theoretisch auch ein Sailfish darauf installieren kann.
Das ist ja mal interessant. Und
kann ich trotzdem auf den Google Shop zugreifen über Android? Oder?
Ich weiß nicht, ob man den offiziellen Play Store reinbekommt, wie Google das beschränkt. Die inoffiziellen sollten sie
irgendwie. F-Droid müsste ich
kriegen. Genau. Okay. Also F-Droid und so weiter funktioniert. Der offizielle weiß ich jetzt nicht. Das kennt man sicher über Tricks auch.
Es wird wahrscheinlich Möglichkeiten geben, wahrscheinlich wird es keine offizielle Methode geben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass
Google wird das Google nicht,
so die Lizenz hergibt dafür.
Ja. Und das andere ist, man könnte somit auch auf Android-Tablets theoretisch Sailfish OS laufen lassen.
Nice.
Wie es dann ausschaut, weiß man nicht.
Ja. Aber zumindest hat man wieder mal einen weiteren Fuß in der Tür. Also es ist ja nicht schlecht, dass man da vielleicht alternative Software draufklatschen kann.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit alle Treiber dann funktionieren soll und wie viel man anpassen muss, aber prinzipiell sollte das auf Android-Geräten auch laufen dann.
Besonders wenn man eine beherzte Community hat, wie man beim CyanogenMod gesehen hat, dann können solche Probleme dann auch aus der Welt geschafft werden oder zumindest gut bearbeitet werden. Ja, hoffen wir, es wird ja langsam. Ich fordere ja immer mehr Betriebssysteme. Jetzt einmal, okay, das Firefox OS muss man abwarten, wie das wird und was da, was sich da entwickelt. Jolla klingt ganz
gut. Nach 125 Folgen, ich möchte dich jetzt nicht demotivieren oder so. Also, du weißt schon, da musst du aber noch viel Bier tauchen, bis sich die Industrie dann bewegt, egal wie sehr du da forderst in unserem Podcast.
Das stimmt, ja. Ja, natürlich. Die Industrie aber wird sich nicht.
Der kleinste Tropfen.
An die Industrie, auf die setze ich auch gar nicht. Die soll ihre Hardware halt so bauen, wie es ist, leider. Sage ich auch nicht, ja. Aber es ist ja zumindest schon mal lobenswert, dass man die Möglichkeit hat, andere alternative Software, die Community gewartet ist, zu installieren.
Und wenn wir schon noch bei Hardware sind, die Besonderheit der Hardware, sie haben ja angekündigt, jetzt die Hardware mit den Spezifikationen, viele haben gemeint, das ist ja langsam, das ist ja wenig, bla bla bla, die Spezifikationen waren nicht, die Leute nicht so begeistert, andererseits ist es ein um die 400 Euro Phone und kein 600, 700 Euro High-End Phone.
Ja.
Und das ist einfach im Mittelbereich, und dafür ist die Hardware normal. Was sie aber Neues eingebaut haben, was es sonst nicht gibt, ist diese Other Half, womit sie auch ihre Marketingstrategie machen. Da haben sie auch wieder mehr verkündet, was es überhaupt genau ist.
Ja,
bis jetzt war halt so, ja, man kann zum Beispiel eine andere Farbe hinten drauf knallen und dann wird das Design vom System die Farbe angepasst.
Prinzipiell ist es, wenn man es sich so auf ersten Blick anschaut, ein Cover?
Kann das es ist so ein, so ein Cover für die Rückseite.
Mhm.
Mehr oder weniger. Was jetzt aber angekündigt wurde, was noch geht, es hat wirklich eine Schnittstelle zwischen dem Cover und dem Gerät und nicht nur irgendwie ein Tag oder so, dass man erkennt, was drauf ist.
Ja.
Die auch offengelegt wird, diese API.
Mhm.
Und man kann sich wirklich komplett zusätzliche Hardware per Cover auf das Gerät draufschnallen.
Was ein sehr interessanter Aspekt ist. Dieser Tage hört man ja auch immer von diesen Modulphones teilweise, die auch kommen sollen, wenn man sich zusammensteckt. Und das wäre so vielleicht ein guter Hybrid, hast du einen fixen Phone und du kannst die Funktionalität noch erweitern mit einem Cover, wo noch weitere
Hardware. Das hat die Basisfunktionalität halt drauf. Nur wenn man jetzt mehr Batterie braucht, um lange GPS zu tracken zum Beispiel.
Ich raten, es hat dann eine abnehmbare Armbanduhr.
Nein, Armbanduhr hat das, nein, mit Armbanduhr und so retro ist es nicht. Auch wenn dieser Trend jetzt immer wieder kommt.
Und ja, mit diesen Smartwatches.
Ich weiß nicht, ich habe für mich zum Beispiel noch keine Verwendung gesehen.
Ich glaube auch die generell, was ich aus den Artikeln rausgelesen habe, hat noch keiner so richtig verstanden. Ich habe jetzt so Samsung, ja, also ein paar große Firmen, Samsung und so.
Statement.
Und dass du dann so und dann,
ja. Dass du da so, ja, auf deinem... Okay, das sieht man nicht, liebe Hörer. Du hast das geht. Handgelenk ganz nah zum Mund und sagst, Scotty Beamer.
Ah ja, Scotty Beamer oder wie heißt das? Dann,
Kit,
ja. Kit, hol mich hier raus.
Ja, genau. Das funktioniert ja auch bald. Sie haben ja schon in, es gab ja dieses Jahr, glaube ich, in Wien sogar eine Autoshow, irgendeine Präsentation auf der Messe, wo sie auch die ersten selbstparkenden Autos vorgeführt haben. Sie haben auch einen Prototypen anscheinend, ich weiß nicht mehr, welche Hersteller, weil wahrscheinlich Japaner.
Ja, aber das ist zukunftsbedrohend für uns Männer. Wenn Autos allein einparken können, dann haben wir unsere biologischen Vorteile verspielt. Seid euch das bewusst?
Wenn du sonst keine Vorteile hast.
Wenn Sie uns als Sexismus bieten. Man kann da zumindest sagen zu dieser Uhr, Kit, park bitte ein. Ist vielleicht nicht so cool, wie hol mich da raus, aber...
Ja, dann muss man vielleicht Siri park ein.
Siri.
Aber es soll ja, wenn es geparkt hat, nachher auch wieder zurückkommen, weil man weiß ja nicht, wo es parkt. Es parkt einmal und nachher findet man es nicht mehr.
Der nächste mögliche Punkt, irgendwo an der Stadtgrenze.
Genau, das nächste Nicht-Kurzparkzonen-Bereich.
Ja gut, das klingt ja hoffnungsfroh irgendwie für die jungen Leute und ihr Projekt.
Du warst relativ fleißig im Kino?
Ich war fleißig im Kino. Ich habe nämlich zurzeit keine Heizung und kein heißes Wasser in meiner
Wohnung. Oh je, du auch. Hast du die Handwerker im Haus, oder?
Ja, es sind jetzt Handwerker im Haus. Und ich bin auf Werbeurlaub ins Heidenkino gegangen und habe mir...
Auf Wärmeurlaub?
Ja. Okay. Und habe mir zwei Filme hintereinander angeschaut.
Ist das ein Double Feature oder hast du einfach zweimal gezahlt?
Ich habe einfach zweimal gezahlt.
Okay.
Oder bist du einfach sitzen
geblieben? Es war einfach kalt draußen.
Es war wirklich kalt in der Wohnung, es war kalt draußen und da war es schön dunkel, angenehm und ich war so in Filmschaulaune, wahrscheinlich noch vom Slash-Filmfest.
Also warst du gewohnt auf dem Marathon sitzen?
Man kann ja auch mehr schauen. Den ersten Film, den ich mir angeschaut habe, heißt Gravity. Ist mit der Sandra Bullock und dem George Clooney. Wurde gemacht von einem Mexikaner, dessen Namen ich mir leider nicht aufgeschrieben habe, der mir aber schon früher mal aufgefallen ist mit einer sehr ernsthaften Dystopie, Children of Man. Hast du die gekannt? Da hat er. Da ist die Theorie, dass die Frauen unfruchtbar alle geworden sind in dieser Welt und dass, glaube ich, die letzte Schwangere wird gerettet. Ich habe sehr guten Erinnerungen an den Film. Also, der Film war gut, aber ich kann mich nicht gut daran erinnern. Und war aber schon. Ja, und war aber schon bemerkenswert damals und Gravity. Wenn man es kurz anreißt, die Sandra Bullock ist Forscherin und der Film beginnt damit, dass drei Astronauten gezeigt werden, die einen Satelliten reparieren oder etwas an einer Außenhaut. Und dann geht es eigentlich gleich los mit Action, weil Weltraummüll fliegt durchs All und beginnt die Infrastruktur zu zerstören. Einer der Astronauten wird getötet und sie muss dann eigentlich von Weltraumstation, also von ihrer jetzigen Position zur russischen Station und von der russischen Station zur chinesischen Raumstation sich vorarbeiten und
kämpfen. Ist das so ein bisschen ein völkerverbindendes, so wie bei Odyssee 2010, glaube ich?
In dem Sinne, dass sie überlebt vielleicht schon, aber sie bleibt dann größtenteils die einzige Schauspielerin im Film. Und das Tolle an dem Film ist, zum ersten Mal seit langem habe ich wieder einen Film gesehen, wo 3D Sinn macht. Und das Schöne daran, also die Charaktere sind zu vernachlässigen, sage ich jetzt mal, weil die sind relativ schablonenhaft, aber das Tolle sind die Bilder. Weil ich habe einen festen Magen, aber mit der 3D-Brille und so wird einem wirklich schwindelig, weil sie zeigen eben sehr schöne Weltraumaufnahmen mit der Erde im Hintergrund und sie fliegt halt in allen drei Dimensionen und die Kamera mit ihrer Kameraführung unterstützt das. Und man sieht auch sehr schöne Innenaufnahmen mit der Schwerelosigkeit auch und die Gegenstände, die da rumfallen und Flammen im Weltall, also nicht im Weltall, sondern in der Raumstation, in der Schwerelosigkeit. Es ist eine Freude zuzuschauen. Also und es ist auf jeden Fall etwas, was man bisher in der Form noch nicht gesehen hat.
Ich
noch
nicht gesehen habe. Produktionstechnisch nehme ich an, Sie haben jetzt keine Kamera in den Weltraum geschossen für den Film, oder?
Ja, haben Sie nicht, schätze ich mal.
Habe ich gemacht.
Nein, das kann ich nicht. Das weiß ich nicht, wie die Technik genau funktioniert hat. Nur das, was ich mitbekommen habe, schaut wirklich fantastisch aus. Und du hast nicht den Eindruck, dass jetzt da eine CGI-Schlacht gerade stattfindet. Sondern Sie haben auch im Gegenteil sehr darauf Wert gelegt, dass es sehr realistisch wirkt. Es ist, was bei mir normalerweise ein Nachteil ist, sehr schnelle Action und du hast kaum Pausen, um Luft zu holen. Aber na, wie gesagt, also die Bildersprache, dieses, und das ist keine Sci-Fi, sondern halt wirklich kontemporäre Astronauten, das ist wirklich toll. Also hat sich ausgezahlt.
Was ich die ganze Zeit wissen will, wenn da diese Trümmerstücke durchs All sausen, hörst du dann wie bei Star Wars so ein Geräusch, obwohl ja im All Luftleere, also kein Schall ist?
Gute Frage. Das Sounddesign ist nämlich immer eine Odyssee 2010 war ja einer der wenigen Filme, die diese Stille so betont haben. Ich glaube fast, man hört die Bruchstücke nicht heransausen, aber absolute Stille nicht. Sie haben sehr viel halt mit Musik gearbeitet, deswegen fällt es nicht auf.
Auf jeden Fall,
du wurdest
gut unterhalten.
Ich wurde gut unterhalten und ich war froh, dass mal so ein Film ein bisschen anders daherkommt. Es ist ein Überlebensweltall-Movie. Es werden jetzt keine tiefsinnigen Sachen. Es geht auch nicht wirklich um die menschlichen Charaktere. Aber so Katastrophe im Weltall, gut gefilmt. Und 3D zum ersten Mal endlich mal wieder sinnvoll eingesetzt.
Ja,
das war der erste Film. So, mal deinen Film zwischenstreuen, Florian.
Ja, können wir machen. Ich habe mir angeschaut den neuen Riddick, im dritten Teil.
Okay, zur Erklärung, das ist eine Reihe, die mit Van Diesel, dem glatzerten Schauspieler mit vielen Muskeln.
Ja, er spielt, ich weiß nicht mehr, wie heißt sein Volk?
Ja, Babynator und
Fast and Furious. Also in Riddick ist er irgendwie der Letzte von seiner Art oder so.
Und seine Superpower ist im Dunkeln schauen. Also da war es im ersten Teil, war es so der...
Unter anderem.
Genau.
Er hat so seine Special-Augen, immer seine Brille, deswegen... ich glaube, der erste Teil war so auch so ein Überlebensding, wo auf einem Planeten ist, man eigentlich auch nur überleben muss. Der zweite kam dann die Necromonger, der hat mir persönlich besser gefallen, wo er gegen wirklich eine Invasion von einer Alienrasse kämpft.
Ja, die Necromonger sind die Alienrasse oder was?
Genau, die halt so halbtote irgendwas, die ihre Schmerzen irgendwie sich austreiben und Halbzombies sind manchmal. Eine eigenartige Rasse.
Ja, naja, Alien-Zombies, ist ja Mischmasch.
Ja, und im dritten Teil ist es wieder so wie im ersten mehr Überlebenskampf. Er landet halt auf einem Planeten, der extrem feindselig ist, halbtot schon, mit überall nur Viechern, die ihn umbringen wollen. Und ja, er fängt halt an, mal gegen die auszukundschaften, was überhaupt für Viecher es gibt. Und er muss eigentlich nur bis zu einem bisschen Punkt kommen, weil dort gibt es irgendeine Station, wo er abgeholt werden kann.
Okay.
Das heißt, der Anfang vom Film ist nur mal, dass er so lange überlebt und wieder fit wird, dass er da durchkommt und Viecher umbringen kann.
So ein Eingangslevel von einem Videospiel.
So ungefähr, ja, es ist
Trainingslevel. Ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass der erste Teil so geliebt war, weil die Videospielumsetzung, weil er Van Diesel, der Hauptdarsteller, ist auch Inhaber oder hat mitgewirkt bei einer Spielefirma und zum ersten Teil gibt es anscheinend so einen Ego-Shooter-artigen Schleichspiel, das sehr geliebt wird in der Community.
Das könnten sie wahrscheinlich im dritten auch sehr gut machen.
Sich der Stoff anbieten wahrscheinlich.
Es ist mehr Brutalität als im zweiten, finde ich.
Okay.
Also zumindest so, wie ich den zweiten in Erinnerung habe. Teilweise nicht mehr so schön, also da muss man schon auf irgendwie sinnlose Brutalitäten irgendwie stehen, weil...
Und die Viecher sind irgendwie annähernd echten Lebewesen nachempfunden oder schauen sie ja aus wie frisch aus dem Computer?
Es gibt so hyänenartige Viecher, die so mittelmäßig real ausschauen.
Der Rest ist CGI-mäßig, oder?
Ja, also es ist ein... Es sieht schon nicht extrem realistisch aus, aber es ist okay, würde ich sagen. Es ist allgemein, ist der Film jetzt nicht extrem aufwendig gemacht. Mhm. Es ist von der Handlung nicht wirklich aufwendig, also nicht wirklich was Kreatives. Es geht eigentlich nur darum, dass er viele Leute umbringt nacheinander. Und viele Viecher umbringt und dass sie sich gegenseitig alle umbringen.
Okay, kill, kill, kill.
Genau. Schießt er mit großen Waffen umeinander, oder?
Na, er selber macht das ja eigentlich nie, weil er ist ja mehr der... Silence, Killer. Also er schleicht sich nur rein und bringt so Leute um zwischendurch. So vereinzelt, so einzelne, ohne dass sie die merken, und sie kriegen halt alle Panik.
Was für ein Elite-Kämpfer.
Genau.
Also und wenn man im Retrospektiv, würdest du sagen, Hop oder Flop?
Je nachdem, wenn man auf extreme Gewalt-Dings steht und so. Viele mag, dann kann man sich das anschauen. Man darf sich nur nicht viel erwarten.
Okay, also niedrige Erwartungen.
Also wenn einem der Einser gut gefallen hat und der Zweier nicht unbedingt. Also wenn einem der Zwei gut gefallen ist, ist der Dreier vielleicht nicht mehr nicht so.
Okay.
Also er ist anders als der
Zweier. Muss man den Zweier anschauen, scheint so. Das fühlt man anscheinend. Ja. Werde ich nachholen. Zum Zwischenstreuen, statt einem Film, habe ich eine Empfehlung, bei der ich auch an dich gedacht habe. Du bist doch auch
ein... Hast du an mich gedacht, Gregor? Das ist ja unromantisch.
Ja, nein, ja. Okay. Ziemlich. Du magst doch die Spiele-Veteranen-Podcast, oder?
Ja.
Und ich bin jetzt auf einen Podcast gestoßen, oder bin wieder draufgekommen, nämlich der nennt sich Stay Forever. Und das sind zwei Leute, die ein bisschen aus dem Umfeld von den Spiele-Veteranen stammen. Auch zwei... Spieleredakteure, der eine war Chefredakteur der GameStar, glaube ich, eine Zeit lang, und haben auch für Powerplay geschrieben. Obwohl, da versteige ich mich nicht, aber sie haben als Spielejournalisten gearbeitet oder arbeiten noch und sind zu zweit und reden über alte Spiele.
Cool.
Aber nicht auf einem, also es ist ein sehr hohes Produktionslevel. Der Sound ist sehr gut, es ist sehr geschnitten. Sie spielen dazwischen Stücke an, Soundtrack aus den alten Spielen, und sie haben Interviews reingeschnitten von den Programmierern von den Spielen.
Also wirklich,
und es ist eine Narrative, wirklich edel. Also ich habe bei einer Episode Masters of Magic. Genau. Davon hast du doch schon so lange geschrieben. Und da diskutieren sie wirklich eine...
Jetzt habe ich noch mehr No-Life, weil ich nicht diesen Podcast
höre. Also es sind sehr viele Spiele, bei denen ich bin aufgeblüht bei Sherlock-Holmes-Besprechung und bei einer LucasArts-Gesamtbesprechung
der Geschichte. Also kommt man richtig so...
Und es ist einfach traumhaft, den beiden zuzuhören, weil sie mit so viel Liebe und Insight reden und was da zur damaligen Szene waren. Oder
sagst du nochmal den Titel?
Stay Forever.
Und das ist auf Deutsch? Oder?
Ist auf Deutsch, also gemacht von Gunnar Lott und von Christian Schmidt. Und den Christian Schmidt...
Den kennt man ja, von GameStar.
Ah, okay. Ja. Und den Christian Schmidt, den habe ich schon mal erwähnt im Zusammenhang mit einem anderen Podcast, der bis jetzt leider nur zwei Episoden hat, der über die 80er gegangen ist. Aber wie hieß denn dieser? Back in the 80s oder in the 80s? Ah, das muss ich noch recherchieren. Das
auch ein Retro-Podcast,
oder? Auch ein Retro-Podcast, den der Christian Schmidt zusammen mit seinem Bruder macht. Auf jeden Fall das Dialogspiel. Also ich habe gestern erst auch noch, kurz vor Mitternacht, habe ich den mir noch reingeworfen und bin dann echt noch wach geblieben.
Weil
er so gut war. Über X-Wing versus, und einer ist ein Wing Commander.
X-Wing versus T-Fighter.
Genau, also nein, X-Wing T-Fighter-Fan gegen Wing Commander-Fan.
Ah, okay.
Und der packt dann halt so Sachen aus, dass der Hamilton, der Luke Skywalker, dann bei Wing Commander bei den Zwischensequenzen mitgespielt hat und wer dann noch gecastet wurde. Also es ist wirklich so liebevoll gemacht. Reinhören, und ich war echt fasziniert. Ja. Also bin fasziniert, und es kommt ja selten vor, dass ich von einem neuen Podcast, den ich entdecke, die alten Folgen nachhöre, und da habe ich jetzt alle Episoden runtergeladen. Mein Phone ist rammelvoll und das werde ich durchhören.
Ich habe zum Einstreuen, oder möchtest du was sagen?
Ich hätte noch was zu Sachen spielen.
Ah.
Ich habe mir jetzt wieder einen neuen Stand-PC zusammengebaut. Alles zusammengebaut, schön und so weiter, Performance-Test gemacht. Das Problem ist nur, diese i5s werden, auch wenn man sie voll auslastet, nicht wirklich warm. Und der Rechner ist nicht laut zu kriegen.
Okay.
Und ich habe mir jetzt wieder mal seit langem ein Spiel gekauft, weil ich mir irgendwie schon angeschaut habe, was ist da so
Inhalt. Ich habe auch viele Windows davon gesehen. Was läuft, oder?
Genau, ich habe dafür extra ein Windows, habe mir jetzt LE Noir gekauft. Yeah.
Von Rockstar.
Vom Rockstar, genau.
Den GTA-Machern.
Es ist von der Engine und weiter, merkt man, dass es wahrscheinlich die GTA-Engine wiederverwendet wurde. Also man geht auch genauso rum, man kann Autos mitnehmen, man ist nur diesmal kein Krimineller, sondern ein Detektiv, beziehungsweise ein Detective, Polizeibeamter, je nachdem, wie man gelevelt wird. Am Anfang beginnt man halt als normaler Straßenpolizist, kommt irgendwo zu einer Crime-Scene und muss dort Beweise sichern, Leute verfolgen, Gangster umbringen. Und man levelt sich halt immer so hoch, immer wenn man einen Fall gelöst hat, wird man befördert, kriegt halt neue Aufträge, es wird ein bisschen kniffliger.
Also jetzt muss ich aber schon einfragen, das Spiel ist original verpackt in Plastik, warum weißt du dann schon so viel drüber?
Ich habe es mir vorher schon angeschaut, wie die, so die Walkthroughs sind, man braucht ja ein bisschen, dass man sich entscheidet.
Okay. Man muss sich überreden lassen von den Spielereviews.
Also ich kann halt schon etwas älter, deswegen ich habe es jetzt um 10 Euro gekauft bei Amazon.
Das ist ja wohlfeil, ja. Das ist
und gut. Es hat eine Besonderheit, also das, was revolutionär neu war, bei dem ist die Mimik.
Genau.
Also man erkennt, also es wird wirklich mit einer speziellen neuen Technik die Mimik von den Schauspielern übernommen in die Computeranimationen. Und man erkennt zum Beispiel, ob jemand dich anlügt, wenn du irgendwen verhörst, musst du erkennen, ob der jetzt die Wahrheit sagt.
Also ich habe 5 Stunden bei dem Spiel zusehen dürfen, wie das gelöst wurde. Und es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist, was mir entgegenkommt, ein sehr narratives Spiel. Das heißt, es geht sehr um Atmosphäre, Charaktere, die Fälle, die man löst und so. Und das mit dem Gesicht, da muss man echt sagen. Also wenn man diese unbeholfenen 3D, zwar auch mit Motion Capture animierten Gesichter sieht und die vergleicht mit denen, die in L.A. Noir vorkommt, ist das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, fand ich. Also wirklich eine super Leistung.
Findest du jetzt filmreif oder weißt du schon die ganze Zeit, du bist hier in einem Videospiel und schaust da irgendwelchen...
Also von den einzelnen Fällen und Episoden her ist es schon wirklich sehr nah und authentisch an der filmischen Narration
dran. Es ist schon von der Grafik halt, merkt man, dass es halt keine echten Schauspieler sind.
Genau.
Aber ich habe mir jetzt die Walkthroughs angeschaut.
Ich will da nicht spoilen oder so. Also ich fand den narrativen Teil sehr gut. Und es gibt immer mal ein bisschen einen Gegenpol zum Open World. Also je Open Worldiger ein Spiel ist, desto schwieriger wird es mit der Narration.
Ja,
das ist also auf jeden Fall eine narrative.
Das heißt, du wirst das jetzt wirklich anspielen und uns dann einmal berichten.
Ja, sobald ich sollte mich irgendwie davon abhalten, dass ich bis zu meiner Prüfung...
gut, dann nehme ich die Packung gleich mit.
Ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich so cool ist, wie es
geheißen hat. Ich habe wahrscheinlich eh nicht die Hardware dafür, oder? Was bräuchte man dafür?
Ich weiß nicht, ich hoffe, es funktioniert bei aber es ist schon relativ alt. Wenn GTA läuft, sollte das auch laufen.
Okay. Ich habe zum kleinen Einstreuen ein Techie-Thema.
Ja?
Ja. Also ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor vielen, vielen Jahren einen Bildschirmhintergrund installiert, der nicht vorgegeben war, sondern mir da echt Mühe gemacht, durch diese Menüs zu klicken bei Ubuntu. Mhm. Und jetzt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, habe ich gefunden, ich habe mich erinnert, dass eins meiner ersten Python-Programme, die ich geschrieben habe, war ein Programm, das ein Verzeichnis rekursiv durchsucht, samt allen Unterverzeichnissen und, glaube ich, von dort alle Bilder nimmt und die dann als Bildschirmhintergrund setzt. Und das hat sogar funktioniert, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie es geht. Ich habe damals
alle Bilder recherchiert. Übereinander als Hintergrund? Oder?
Sondern so in irgendeinem gewissen Intervall.
Ach so, das zeitlich.
Was ich da nichts angebracht habe, war, dass das automatisch startet. Aber irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich kann ja nicht der Einzige sein, der ab und zu einen anderen Desktop sehen will. Und es müsste etwas geben, habe ich recherchiert. Ubuntu, Desktop, Wallpaper, Changer. Und mehrere Programme ausprobiert. Und eins, was dann halbwegs funktioniert hat, hat eWise oder eWinz geheißen. Bitte auf den Shownotes nachschauen, wie man es wirklich schreibt.
eWinz ist das nicht so Dokumentenbetrachter?
Nein, dann war es...
Muss es eben wer anders
eWise,
sein. Aber das kann man
also es hat ein E, ein V und ein I im Namen. Das sage ich jetzt nicht, ich habe schon ein Bier getrunken. Und und das hat ein paar sehr schöne Features. Also zum unschönen, das unschöne Feature ist, dass es ab und zu abstürzt, zumindest auf meinem Rechner.
Das ist schon mal...
Aber das schöne Feature, es startet jetzt sogar automatisch beim Computerstart. Und es hat so, du kannst mehrere URLs eingeben wo er sich von Flickr oder von diversen Community-Seiten Wallpapers saugen soll. Und dann saugt er sich von dort Wallpaper.
4chan.
Ja, das habe ich, noch nicht geschafft, aber...
Das will ich mir nicht
auch. Auf jeden Fall, mein Computer tut jetzt dauernd was und verschönert sich jede Viertelstunde von selbst. Super. Und dann hat er noch so einen History-Modus, wo ich dann unten so eine Art Dia-Show kriege, wo ich jedes einzelne Bild mit Sternteilen bewerten kann. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was das bringt, außer dass es mich Zeit kostet, aber ich hoffe, dass dann irgendwann so... dass da so ein Algorithmus dahinter steckt, der dann irgendwann einmal Bilder nachlädt, die ich höher gewertet habe. Wobei ich derzeit eigentlich hauptsächlich danach werte, ob meine Icons noch gut sichtbar sind, also ob das Bild schöne Grautöne hat. Ja.
Du machst das echt so alle Viertelstunden? Also so,
ja,
so
und das muss sagen, macht mir große Freude, speziell wenn man telefoniert und dann gleichzeitig so ein paar Bilder ratet und so.
Ah, interessant. Und
ich würde sonst
nicht eigentlich deine Bildschirm im Hintergrund?
Ich tue jetzt extra mehr den Minimier. Nein, ich habe jetzt extra diese vier Desktops,
virtuelle
Desktops.
Das geht natürlich.
Hin und her schalten.
Das heißt, du wechselst immer extra auf einen neuen Desktop, damit du den Desktop siehst.
Genau, ja, ganz genau. Cool.
Ja,
ich meine, ich kann auch minimieren.
Oder ein transparentes Terminal. Das ist das einzige Mal, ich sehe meinen Bildschirm im Hintergrund eigentlich nur, wenn ich ein Terminal habe, was transparent ist.
Ich sehe es beim
Aber da habe ich auch Kontrastprobleme. Da sieht man halt alles. Oder man muss halt mit dunkler Farbe arbeiten.
Ja,
das
ist sehr dunkler. Ja, das ist immer schwierig.
Ja, stimmt.
Und ich kann es euch aber trotzdem empfehlen. Also, wie soll ich sagen, ich bin niemand, der jetzt Zeit auf Flickr verbringen würde oder auf irgendwelchen Fotoalben, aber wenn so ich jetzt nicht unbedingt schauen muss. Und so komme ich jetzt trotzdem dazu, dass ich sozusagen mir schöne Fotos ins Gemüt führe.
Interessant eigentlich,
ja. Was eigentlich für mich relativ nett ist.
Na super.
Weil ich mich sonst nie mit Fotografie oder mit so Flickr-Seiten beschäftige.
Ja, dann verlinkst du mich.
Ja,
das auch mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobieren.
Geht mit Instagram auch. Das wäre was, dass du immer weißt, was du zum Mittag essen könntest.
Du kannst im Prinzip, glaube ich, jede URL reinhängen. Also ich habe es noch nicht ganz so genau durchschaut, aber es ist sowieso Open Source. Also du kannst da wahrscheinlich das auch so umschreiben,
dazu dass
es deine Sachen macht. Ja.
Das erinnert mich, es gibt ja auch was Cooles für Hintergründe. Bei GNOME hat das ja eingeführt, dass es diese von der Uhrzeit abhängigen Hintergründe macht. Das ist immer, wenn es später wird, wird der Hintergrund dunkler und zum Mittag ist er halt heller.
Okay, derselbe Hintergrund, aber er verändert die Helligkeit des Bildes.
Ja, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob das nur die Helligkeit ist. Es gibt nur blöderweise einen Bildschirmhintergrund, den Standard GNOME Bildschirmhintergrund, der das überhaupt kann. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, selbst einzumachen. Müsste man sich anschauen.
Okay.
Aber es wäre mal interessant, dass man es mehr dazuladen könnte, weil der eine ist zwar schön und gut, aber ein Feature nur für einen Hintergrund. Und was eben bei GNOME, warum ich auf GNOME jetzt eigentlich wollte...
Kommen die nicht bald mit ihren 13er raus?
Das 13er ist schon länger draußen.
Okay, und wie schaut es bei Hardstehen und
so aus ist mit 13er? Seit, ich habe heute ein Upgrade gemacht, es wäre schon da, ich habe mich noch nicht getraut, es abzugraden.
Es ist los, seit letzter Woche. Das zerstört deine Produktivität auf Tage.
Nein, normal ist es nicht so arg, aber seit letzter Woche ist es ein Testing gewesen, jetzt ist es heute oder wahrscheinlich vielleicht auch gestern im Stable. Ich werde es erst frühestens am Mittwoch oder Donnerstag ausprobieren,
okay,
wenn ich nichts Kritisches mehr habe.
Dann freue ich mich aber schon auf den Test von der GNOME-Schere.
Ja, ich sollte auch nicht so viel testen, weil ich eben lernen muss.
Ja, ja.
Aber vielleicht zerschießt sie mir alles und dann muss ich lernen, weil ich sonst nichts mehr machen kann.
Auch nicht schlecht. Weil ein Feature davon, aber es ist ein unwichtiges Feature, aber du weißt, mal hängen geblieben ist, weil wir uns über Hintergründe unterhalten haben, ist ja bei der neuen GNOME-Shell, dass der Login-Screen kann jetzt einen anderen Hintergrund haben als
ja, der Desktop. Ja, das haben sie im 3.8er eben schon so umgedesignt, dass du einen extra so einen Screen hast mit einem Hintergrund, wo du draufklicken musstest zum Ändern, was umständlich war.
Mhm.
Aber war eben mit dem Hintergedanken, dass es im 3.10 mehrere gibt.
Ja. Also auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt die Stirn runzeln wirst oder so. Jetzt beim neuen Ubuntu habe ich jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr auf Unity, sagen wir es mal ehrlich. Weil die Performance ist einfach zu schlecht. Und selbst wenn ich normales Ubuntu installiere und die GNOME-Shell als alternative Desktop-Oberfläche, läuft das Ganze runter. Und jetzt habe ich mir überlegt, es gibt jetzt...
Du kannst nicht dieses alte Menü, dieses Klassik-Menü relativ schnell wieder installieren, das habe ich auch zusammengebracht.
Ja, nur dieses Klassik-Menü, nein. Ich möchte dann schon das bisschen Eleganz und Living the Future möchte ich schon haben. Und die GNOME-Shell ja prinzipiell gefällt mir sehr gut. Ja. Und es gibt jetzt einen offiziellen Flavor, GNOME-Ubuntu oder GNOME-Ubuntu, glaube ich, heißt das.
Also das ist das wahrscheinlich, was ohne Miriam kommt.
Aber das wurde ja auch verschoben jetzt.
Genau, und das ist ja ein interessanter Fall, weil Ubuntu hat sich wieder ganz schlecht benommen, jetzt von der Open-Source-Szene her gesehen, indem sie ja den X-Server, den wir besprochen haben, haben sie durch ihr eigenes Projekt Mir ersetzt und so. Und jetzt haben wir diesen offiziellen Flavor Gnome-Ubuntu und das möchte ein Ubuntu schaffen mit einer Gnome-Oberfläche, wobei sich die Gnome-Oberfläche, also der Gnome-Desktop-Projekt und das Ubuntu-Projekt in zwei entgegengesetzte Richtungen. Also das ist eigentlich das Gnome Ubuntu, ein Projekt zwischen zwei Stühlen. Das heißt, ich frage mich, bringt Gnome Ubuntu jetzt eine Gnome Shell raus, die auf Mir läuft?
Vermutlich nicht, aber Ubuntu hat auch angekündigt, sie werden kein Mir unterstützen. Sie werden X-Server weiter und nachher vielleicht auf Wayland.
Aber es ist interessant, dass die offiziellen Flavors jetzt alle eigentlich
auch... Es ist ja nicht offiziell. Ubuntu ist ja, glaube ich, kein offizielles Projekt mehr.
Ich glaube schon, es gibt Unterschiede, weil aus marketingrechtlichen Gründen dürfen sich Projekte dieses wirkliche Ubuntu...
Aber sie haben irgendwas gemacht, dass sie... Oder haben sie nur das Ubuntu irgendwie... Nein, das Ubuntu ist eingestellt, glaube ich. Das offizielle Ubuntu ist jetzt nur noch als... Ubuntu Desktop irgendwie nach dem Sleeper oder irgend sowas.
Okay, also da hat sich was getan.
Ja, und wir begrüßen mit großer Freude.
Hallo,
voller Stolz, den Johnny.
Einen weiteren Zuhörer, weil ich bringe nicht viele Themen mit, aber ich lasse
mal
ein
Willkommen.
Willkommen. So, sorry für die Verspätung, es hat ein bisschen länger gedauert. Und danach war es ja allein schon offline. Das
kommt ja, der Flugzeugmodus.
Ja, genau. Ist uns alle
brave Podcast.
Ja.
Ja, zur Begrüßung kann ich dann noch meinen letzten Film
erzählen. Du warst ja noch im Kino, ne?
Ich war noch mal im Kino.
Nach dem Slash-Film?
Nach dem Slash-Film, ja, ich habe einen Filmkurs bekommen. Also ich habe vorher schon erzählt, kalte Wohnung gerade und habe mir dann als Wärmeurlaub im Heidenkino zwei Filme hintereinander angeschaut. Eine war Gravity.
Ah, der neue ist das.
Ja,
also habt ihr schon einen
Sandra Bullock, den haben wir schon besprochen. Ja,
okay. Genau.
Empfehlung unter der Hand. Anteasern. Und der zweite war... Aus mich schon fast nicht zu sagen. Der Internet-Chip nennt sich der.
Juhu.
Eine Komödie mit Owen Wilson und Vince Vaughn, glaube ich.
Oder die bei Google arbeiten. Ne?
Naja, das ist ein altes, also diese beiden kennt man aus der Wedding Crasher und anderen Komödien, leichtfüßigen. Mhm. Und der Grundplot vom Internet-Chip, warum ich es mir angeschaut habe, ist, dass zwei Vertreter für Uhren, die irgendwie aus dem alten Verkaufsgenre kommen und die zu Computer die Meinung haben, na Computer, die Leute haben doch Angst davor, das benutzen sie nicht. Kommen drauf, dass die Vertreterbranche nicht mehr ganz so rosig ist wie früher und werden gefeuert. Gefeuert ist gut, ihre Firma sperrt zu, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und einer dieses Verkaufduos hat die geniale Idee, machen wir doch ein Praktikum bei Google. Und die beiden fangen dann bei Google ein Praktikum an. Ein Sommer lang bekommen sie die Chance, dort zu arbeiten und Projekte zu verwirklichen. Und am Ende dieses Sommers wird dann ausgewählt, wer bei Google eine feste Anstellung bekommt. Und ja, obwohl ich diese beiden so als Komödianten, ich meine, Owen Wilson noch immer, der hat gute Filme gemacht, und Vince Vaughn mag ich nicht so. Und ich habe mir nichts erwartet von dem Film, aber er war putzig. Es ist eigentlich ein Schablonenfilm, wie College-mäßig. Also sie kommen hin auf den Google Campus und am Google Campus wird natürlich alles utopisch gezeigt. Also sie kommen hin und gleich einmal das Erste ist, sie gehen zu diesem Café-Laden, der halt in Google-Zentrale drinnen ist und backen nicht, dass dort alles gratis ist und beginnen halt zu fragen, ja und wenn ich 5 Donuts nehme oder 10 Donuts... Und dann werden sie der ganze Haufen mal aufgeteilt in verschiedene Teams. Alle haben so blöde kleine Mützen mit Propellern auf in den Google-Farben. Auf dem Google Campus sieht man auch gleich den Sergey Brin, der kurz einmal vorbeiradelt mit so einem Google-Rad. Alle sind natürlich mit Rädern unterwegs, auch in den Google-Farben. Und die Aufgabe ist, werden sie vom Chef gestellt, den Chef ist so ein Schauspieler, den man von der Daily Show kennt, aufgeteilt in verschiedene Teams. Und diese Teams müssen gegeneinander antreten und verschiedene Tasks erledigen. Und wer sich da am besten schlägt am Ende, wird eben bei Google angestellt. Und das Ganze ist relativ in der Schablone eines College-Films. Es gibt natürlich dann das böse Team und die beiden Verkaufsdinosaurier bleiben übrig bei der Teamauswahl und treffen sich mit den anderen zu nerdigen Persönlichkeiten.
Zu nerdig für Google.
Ja, also aber die halt irgendwie kein anderer will und dann gibt es halt diese Underdog-Loser-Truppe, genau, okay. Und die böse Truppe und die treten gegeneinander an. Da gibt es halt Aufgaben wie findet einen Bug im Code oder verkaufe einen Google-Service an ein lokales Geschäft.
Oh, danke schön.
Na, Essen. Boah, das schaut köstlich aus.
Achso, nein, kein Bier. So.
Kurz
Intermezzo. Ja, genau.
Frühstück bestellt?
Ja, ich habe reingekommen.
Und ja, sie treten da halt diese verschiedenen Disziplinen an und es ist halt so, diese zwei Verkäufertypen werden von der Gruppe natürlich nicht gut angenommen, aber sie kaufen sich zusammen und es ist dann, funktioniert dann im Endeffekt sehr gut. Witzig sind halt, ich habe es mir angeschaut, mit wie wird in so wirklichen Mainstream-Filmen und Komödien, weil die haben ja wirklich keinen Anspruch, irgendwas Technisches zu vermitteln, die Nerdkultur und so gezeigt und vor allem weniger die Nerdkultur an sich, die Nerds natürlich auch, weil es gibt, der moderne Nerd hat halt die typische Schwarzrandbrille und macht laufend Referenzen auf Zurück in die Zukunft, andere Filme und sagt Sachen wie Okidoki und solche. Ich meine, das gehört halt dann dazu. Andererseits aber halt auch diese Google-Kultur, die halt alle super kreativ sind und sich immer was Neues einfallen lassen müssen und so. Und aus diesem Spannungsfeld erarbeitet sich das Ganze irgendwie.
In diesem Zusammenhang.
Da gibt es eine nette Episode bei einem, genau, also bei einem Bewerb beispielsweise, der Owen Wilson hat dann auch so ein Love Interest, eine Frau, die er gerne kennenlernen möchte, und die hält einen Vortrag über die beliebtesten Editoren. Ja. Und auf die größte Säule hat der Editor VI-Wim, die zweitgrößte Säule hat Emacs und die dritte Säule, das habe ich mir leider nicht gemerkt, das will ich gern wissen. Vielleicht Nano, aber das kann ich nicht beschwören. Und er, der Owen Wilson, sagt sogar zwar nicht was Sinnvolles, aber um sie zu beeindrucken, sagt er so, naja, wenn Wim schon der erfolgreichste Editor ist, warum verwendet man nicht als Default-Editor bei Ubuntu? Das war so. Ich habe das. Ich meine, es macht total keinen Sinn, ja? Aber ich war schon erstaunt, dass sie zumindest VI und Emacs vorkommen haben lassen auf einer Chart und da irgendwie die Editoren-Säulen so hoch gesprossen haben und dass sie dann noch Ubuntu erwähnen. Und das habe ich ihnen irgendwie, hat das meine Mundwinkel nach oben gezogen.
Ich kann auch mehr
lachen. Ja, es ist nicht schlecht.
Ja. Bisschen was für
genau. Ja, genau. Es gibt auch einen Sportbewerb und der ist kein normales Rugby, sondern ist dieses Spiel, was bei Harry Potter gespielt wird. Dieses komische, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, mit
Quidditch.
Ja, also alle mit so Besen zwischen den Beinen und müssen dann gegeneinander spielen. Es wird halt jedes Klischee runtergerödelt. Und ich kann nicht, das ist, na, fliegen können sie nicht. Das geht sich gerade noch nicht
aus. Da haben sie einen fliegenden Gummibesen.
Den haben sie noch nicht, den haben sie zumindest noch nicht gezeigt. Also alles in allem, empfehlen mit gutem Gewissen kann ich den Film nicht, aber ich fand ihn putzig. Ich fand ihn eine putzige Bob-Rand-Bemerkung zum Thema Google und wie das in Amerika gesehen wird.
Sonntagsnachmittagsunterhaltung,
genau. Quasi.
Okay. Zwei Nerd-Meldungen, ganz schnell hinein. Mhm. Nerd-Geek-Kultur. Eine, der IT-Kraut, die wir alle kennen und lieben, oder?
Ja, die Serie.
Ja, hat so eine Jubiläumssendung gemacht, ist auf YouTube zu finden.
Wirklich?
Ist auch verlinkt im Telepolis.
Ist das eine Sendung, die eine Folge darstellt, der Serie? Oder
ist das? Es ist eine komplette Folge, so 30 Minuten oder was das ist. Und halt so, haben sie halt alle Schauspieler nochmal zusammengefangen für eine Jubiläumsfolge. Sind halt alle älter geworden, aber haben halt immer noch die gleichen Probleme. Ne?
Good news, everyone. Cool.
Und die andere Sache, weil du gerade sagst, dieses Geek versus Nerd und so Klischee, es gibt die YouTuber Red und Link, das sind so zwei Typen, die so machen unter anderem eine wöchentliche Show, glaube ich, auf YouTube. Und ein Bestandteil der Show ist immer, dass sie so ein Lied machen. Und die haben einen Epic Rap Battle, das machen sie auch öfter, und zwar Geek versus Nerd. Also haben beide so riesige Brillen auf und so.
Hast du das schon irgendwie geplust oder so? Ich habe das heute beim E-Mail-Checken mit einem Auge nämlich gesehen und dann
Foto darüber. Hast du das?
Ja, kann sein. Ich like ja alles.
Aber es sagt schon einiges über die Google Services aus, dass ich beim E-Mail-Checken präsentiert bekomme, dass du das schon irgendwo geplus 1 hast. Mhm. Noch abschließend zum Film, eine seltsame Geschichte ist mir noch aufgefallen, irgendwie um die Nerds irgendwie zu entspannen von ihrem Campusleben. Jetzt kommt der Harald auch noch. Der Folge-Podcast. Wollen Sie diesen Nerds, die beiden Verkaufstypen, das wahre Partyleben zeigen? Mhm. Und dann gehen Sie in so einen Lapdance-Schuppen irgendwie. Ich fand das als Gegenkonzept zur Nerdkultur, dann zu so einem Animationstanzschuppen, keine Ahnung, das war irgendwie komisch. Das Oberkomischste ist, es ist in dieser Gruppe auch eine Nerdfrau drinnen und so. Und da sind die beiden natürlich besorgt, dass es der nicht so gefällt mit den Animierdamen und so. Und die ist aber, das ist auch interessant, die sagt dann, na, das ist total cool, weil ich stehe voll auf Cosplay und Hentai. Und sie fragen, was ist Hentai? Und das ist ja, das ist ein asiatischer Sex mit den Tentakeln und mit den Frauen. Und sie fühlt sich da auch total gut. Ich fand es strange, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Schaut es euch selber an.
Also, okay.
Hallo
Harald. Hallo Harald.
Ja, genau.
Hallo Ast.
Hallo.
Gregor.
Hallo. Hey.
Alle miteinander.
Wir sind Dünnern Stories. Was hast du zu bieten, Harald?
Genau, hast du also letztens.
Ja, wirklich.
Also den Johnny haben wir noch nicht gefragt.
Ja, stimmt. Eine schöne Nebengeschichte habe ich noch kurz vielleicht über ich war jetzt schon länger nicht da, also war es vor 2 Wochenenden, war ich in Tirol im Zillertal beim Almabtrieb.
Okay.
Es war so ein kurz geplanter Family-Ausflug eigentlich. Und ich war bei sowas noch nicht dabei und habe das eigentlich sehr lustig gefunden, muss ich sagen. Es war sehr amüsantes.
Erzähl, wie das funktioniert.
Kann es sein, dass ich da noch einmal Fotos gesehen habe?
Ja, genau. Ich habe Google Plus. Also wir waren dann am nächsten Tag auf Wandern. Also dort am Spieljoch, das ist eh nicht so hoch. Du kannst einen Teil mit der Seilbahn fahren und auch so zu Fuß, also mit leichtem Schuhweg auf Wandern. Und da habe ich dann oben ein paar so Google Plus, die vier Fotos mit dieser Nexus-Kamera gemacht. Ja, prinzipiell ist es das Almabtrieb, dass die Bauern im Sommer, also früher halt schon, also geschichtlich gesehen, die im Sommer halt die Kühe auf die Almen hochgetrieben haben. Mhm. Und dann halt, wenn der Herbst oder Winter kommt, dann halt das quasi hinunter wieder ins Dorf kommen und was dann im Winter im Stall verbringen. Und quasi als Dank, wenn alle Tiere und Menschen wieder heil hinunterkommen, also wenn keine Kuh abgestürzt ist, wird halt dann so ein Dankfest quasi gefeiert. Das heißt, wenn alle Kühe überlebt haben und alle Bauern auch, dann werden die Kühe geschmückt und hinuntergetrieben und dann ist so ein kleines Dorffest quasi. Und mittlerweile natürlich, also ich war in Fügen, das ist doch ein Tourismusort, und da ist jetzt alles schon ein bisschen mehr touristischer. Also dann so erfahren, normalerweise werden die Kühe nur dann geschmückt, wenn es wirklich keine Unfälle gab. Ich glaube, da werden die Kühe prinzipiell immer geschmückt, das ist ja doch, und das wird groß angekündigt. Und mittlerweile ist es schon 2 Wochenenden, damit es, glaube ich, besser touristisch ausgewertet wird auch. Aber es war nichtsdestotrotz dennoch ein sehr schönes Event, muss ich sagen. Es war sehr lustig dort. Also meine Freundin, meine Schwester waren alle in Dirndl dort und waren nicht allein ich. Und es war irgendwie ein sehr netter Tag. Also war sehr, so richtig Sonnen, so richtig spätsommerlich noch und sehr schönes Wetter. Und
die ziehen dann durchs Dorf und dann mündet das in einem großen Fest.
Also die ziehen halt mehrere, es kommen sehr viele Bauern, die dann zu den verschiedenen Zeiten halt runterkommen, je nachdem, wo sie halt herkommen. Der passt eine Spur von Kuhscheiß auf der Straße. Ist jetzt so. Aber
ja, also alle Bauern sind dann gleichzeitig abtreiben.
Nein, es ist immer normal, was früher war es in einem Tag, dort ist es an 2 Wochenenden mittlerweile. Und wir haben dort im Hotel, weil du musst das nicht alle Bauern machen auch mit. Manche machen das ganz ohne großen Damm unter der Woche mittlerweile. Mhm. Aber normalerweise ist es quasi ein Wochenende, wo halt Almabtrieb ist. Und es ist in verschiedenen Orten, an verschiedenen Wochenenden halt, wo man schon meist länger vorher weiß. Und ja, sehr, sehr nett und urig. Viel Tourismus auch, aber trotzdem.
Ich wollte korrigieren, der Fachbegriff ist Kuhflade.
Kuhflade, ja. Ah ja.
Genau. Wir sind schon Nerds
hin, ne? Sind wir cool
Nerds. Das haben wir hier erzählt, eigentlich dort in der unter der Woche hat es dann nämlich einen Zwischenfall gegeben, wurden halt Autos beschädigt, weil da war die Straße, also waren Autos geparkt und ein paar Kühe haben dort irgendwo ein Auto halt ein bisschen ramponiert. Und nachdem sie nicht gleich der Schule zu finden war, hat die Polizei aber anscheinend nicht große Probleme gehabt, das rauszufinden, sie sind einfach der Spur gefolgt, bei welchen zu welchen Bauernhof halt die Kuh platzt.
CSI, CSI,
stell dir so vor,
ohne blaue Lichter.
Szenen und blaues Licht und Äußerungen. Und
diese Spur konnte es nicht einmal die Polizei übersehen. Ja,
genau. Macht einen Schritt und steht drin. Ein Reisstück. Ja.
Schön, ja. Und ja, cool, dass du dabei warst. Ich habe das wirklich in Vorarlberg gehabt, war auch gehört, dass das super sein soll.
Also wir haben einen persönlichen Bezug auch zu fügen, weil nämlich von meiner Familie Bekannte arbeitet dort in einem Hotel schon seit zig Jahren und die ist quasi dort schon mehr oder weniger zu Hause und die uns quasi eingeladen, dass wir mal vorbeikommen und das anschauen und haben es quasi dort ein bisschen mehr mit auch mit Background dort halt erlebt. Nicht nur als Touristen. Aber es war schön.
Ja, punkto Polizei habe ich halt in Servus TV in der Vormittag was gesehen, dass in Wien die Weisung erging an die Wiener Polizei, sie müssen mehr strafen. Und die Polizei wurde ausgeschickt, mehr zum Strafen. Sie haben jetzt ein Kontingent bekommen, was sie strafen müssen. Also werden einfach die Autos aufgehalten und gestraft.
Aber einfach ohne Plan und Ziel. Einfach
nur ein Plan soll, muss erfüllt werden.
Okay, aber die Strafen, die sie strafen sollen.
Ja, weil ich sehe da was, sie sind da schmutzig.
Ich glaube, das Ziel ist dahinter, verkehrspolitisch die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Nein, die Einnahmen zu erhöhen, weil der Großteil der Einnahmen gehört der Stadt, nicht der Polizei.
Das ist tatsächlich mit dem Background rausgegangen, dass da jetzt mehr Geld rein ist?
Ja, da war eine kleine Diskussion dort und die sind zu dem Entschluss gekommen, das kann nur so sein, weil der Großteil der Einnahmen gehört dem Land, was im Prinzip die Stadt Wien ist, ne? Weil Stadt und Land ist bei uns das Gleiche. Und nur ein Bruchteil bekommt die Polizei, weil das Ländersache ist.
Und der erzieherische Effekt auf den Autofahrer?
Nein, es gibt keinen erzieherischen Effekt, es gibt einen Finanzeffekt. Ja? Da geht es nicht um Verkehrssicherheit, sondern um Geldeinnahmen. Und die haben das auch kritisiert.
Die
Anwesenden, wer immer das auch war, ja, bei dieser Sendung. Und ja, Experten. Es ist dramatisch. Ja, Experten, die kennen
das. Das waren sicher Experten.
Und ja, die nächsten Wahlen kommen man bestimmt.
Und ja. Ja, man kann ja das eine mit dem pädagogischen Offert verbinden. Also ich sehe tagtäglich ja jetzt, wo gestraft wird, auf der Milchverstraße ist das ein...
Erzähl
mal. Da geht es Katsching halt, noch immer. Mhm. Naja, weil die Leute sind teilweise verwirrt, verwundert, immer noch irgendwie, ob der Beschilderung oder ich weiß nicht, auf jeden Fall kommt es immer wieder vor, dass in der Fußgängerzone Taxis fahren. Taxis dürfen wir in der Kernfußgängerzone nur von, weiß ich nicht, 6 Uhr bis 13 Uhr wirklich einfahren. Und danach, ja genau, und danach gar nicht mehr. Wird aber trotzdem gemacht und aber auch so Autos. Und sehe ich aber trotzdem auch immer wieder, dass die Polizei steht und da einfach, ich glaube, der Strafbetrag ist jetzt für die Dings 21 Euro, was ich gehört habe. Und da wird zurzeit viel gestraft.
Vor allem auch die Parkplätze, weil es sind ja immer noch die Parkplätze vorhanden. Also es ist baulich, schauen sie noch aus wie Parkplätze, aber es ist jetzt immer noch eigentlich Parkverbot. Und sie haben mittlerweile, also diese gelb-weiße Linie heißt ja halt Parkverboten, verboten, was scheinbar niemand wusste.
Aber es schaut sehr einladend
aus. Und mittlerweile sind da eh schon einzeln diese Halteverbotszeichen aufgemalt, aber auf dem Kopfsteinpflaster sieht man es nicht so gut. Und ich sehe jeden Tag irgendwo noch ein Auto stehen und denke, der hat das sicher nicht gewusst oder steht da mit einem Kennzeichen aus den Bundesländern, der es einfach wahrscheinlich nicht weiß und sie wundert, hey, so viele schöne Parkplätze da. Es schaut wirklich einladend aus, lauter leere Parkplätze. Das
klingt nach einer Burgenländersteuer, ne?
Ja, also ich muss sagen, es wird viel gestraft. Andererseits ist es auch viel besser geworden. Also gegenüber von den Anfangstagen, also wenn Autos in diesen Zonen fahren, kommt mir auf jeden Fall vor, schon definitiv langsamer als in den Anfangstagen. Also oder ich habe mich nur gewöhnt, das ist halt so eine schwierige Sache.
Ich gehe jeden Tag durch noch, aus der Weg in die Arbeit und ich finde auch, es ist schon sehr viel angenehmer. Ja. Ich merke es auch als Anwohner allerdings, dass wir merken nicht sehr viel vom Effekt, also vom Verkehr. Also ich wohne schon bei der Grundlaufstation unten in der Gegend. Also da kann ich mich nicht beschweren vom Verkehr her. Ich merke nur, dass die Parksituation hat sich ein bisschen verändert. Also früher war es sehr leicht, unseren Parkplatz zu finden. Mhm. Also tagsüber, abends halt weniger, aber da ist jetzt scheinbar ein bisschen mehr los. Irgendwie, keine Ahnung, wie es damit zusammenhängt.
Also zugeparkt. Ja.
Und ich kann schon verstehen, ich bin jetzt letztens immer mit dem Auto am Vormittag nördlich im 7. Bezirk da von der Mittelstraße die Siegergasse raufgefahren. Mhm. Und da ist eine. Da ist eine Situation, dass du eine Ampel hast, wo von drei Seiten Autos kommen und können alle nur in die vierte Richtung. Ja. Und die geht dort zur Kaiserstraße und dort auf jeden Fall eine Ampel. Also das staut sich einfach, weil es kapazitätsmäßig nicht geht.
Also hier
da kommt so viel zusammen.
Eine Verengung.
Und dort zu wohnen zum Beispiel ist sicher anstrengend. Und also ich kann verstehen, dass einzelne Gebiete, die jetzt deutlich mehr belastet sind, Obwohl ich habe dort keinen Überblick momentan. Ja. Ich sehe nur so einzelne Punkte. Ich sehe so, man, die Webgasse ist herrlich, das ist so verkehrsruhig auf einmal. Ja. Aber das muss irgendwo anders hin und sein wahrscheinlich.
Nein, da muss umziehen in die Seestadt. Ne?
Ja, genau, da gibt es jetzt die U-Bahn.
Nämlich skurril, ich war bei der U-Bahn-Eröffnung mit meinen Kindern natürlich.
Das war diesen Samstag, oder?
Diesen Sonntag.
Oder Sonntag.
Welche U-Bahn-Linie? U2, Seestadt. Fahrt es bis Seestadt.
Die vormals kürzeste U-Bahn-Linie ist jetzt fast die längste.
Ja, man fährt ziemlich lang, also ich bin vom Volkstheater weggefahren. Man fährt eine halbe Stunde mit U-Bahn. Es ist deswegen skurril, man steigt aus, sucht den See, sucht die Stadt, dort ist nämlich nichts, außer ein paar Kräne. Ja, aus. Okay, keine Häuser, also, nichts.
Da merkt man, dass ich immer nur die gerenderten Grafiken von der Seestadt gesehen habe.
Also ja, das ist nichts, das sind Kräne, aber noch keine Häuser, nur ganz wenige. Mhm. In der Ferne. Ja genau, bei den Baugruppen sieht man halt, ja, sie machen gerade die Keller. Und dann, wenn man sich aber den Plan anschaut, was hinkommt und wie viele Kräne stehen, stehen eigentlich keine Kräne. Ja. Also man glaubt zwar, da stehen viele Kräne, nur wenn man sich den Plan anschaut, eigentlich stehen keine Kräne dort. Ja. Es wird auch bewusst, es soll ja erst 2030 fertig sein. Jetzt haben wir 2013.
Haben Sie noch Zeit?
Da haben Sie noch Zeit, ja.
Es ist auch, es gibt ja noch vorher eine U-Bahn-Station, die noch gar nicht fertig gebaut ist, die momentan gar nicht angefahren wird. Und dort ist momentan nur grünes Feld, also da fährt man gerade.
Ist auch bei der Seestadt grünes da, Feld, ja.
Also generell ist das Ganze halt die Idee, was zuerst her, die Wohnung oder die U-Bahn und dann Thema Stadtentwicklung generell. Und das ist ja schon häufig kritisiert worden. Ich habe es leider noch nicht selber gesehen.
Ich glaube, das ist einfach entstanden.
Vielleicht ist das wie die Aufbaustrategie. Man fährt mal ins grüne Feld und dann steigen da Leute aus und die beginnen dann so Hochhäuser zu bauen.
SimCity, ja. Mich wundert ja auch, wo das Geld herkommen soll. Es sollen ja ganz viele Wohnungen entstehen, nur das sind alles Genossenschaftswohnungen, was ich so mitgekriegt habe. Ich glaube nicht, dass da echte Gemeindewohnungen entstehen, vielleicht auch schon, ja, ich weiß es nicht. Aber die Inserate, die ich gelesen habe in Zeitungen, wo sie das bewerben, waren Genossenschaftswohnungen.
Okay. Und die Frage ist positiv, negativ?
Naja, die Frage ist, ja, und das sind meistens rote Baugesellschaften. Mhm. In Wien gibt es ja fast nur rote, eigentlich glaube ich, gibt es nur rote Genossenschaften für Wohnen. Was ich sehr zwiespältig finde, weil es gibt einen starken Wohnbedarf, man sieht es an den Wohnmieten. Und warum bauen sie nicht Gemeindebauten hin? Warum müssen das Genossenschaftsbauten sein von roten Baugesellschaften?
Da war ja letztes denn.
Ich meine, nicht schlagen, wenn es nicht so ist, aber ich habe halt hauptsächlich Inserate gesehen. Ich habe noch keine Gemeindebau-Inserate gesehen, sondern immer nur Genossenschaften.
Ja. Und zwar im Standard dieses Wochenende, der Artikel ist neue Stadt. Stadtplanung, 5 neue oder 7 neue Wohngebiete, also Stadtplanungsgebiete in den nächsten 15 Jahren irgendwie so entstehen sollen, eben um dem Thema Mieten zu begegnen, also mit geförderten und ich weiß nicht, ob es nur geförderte Wohnungen oder auch Gemeindewohnungen waren.
Aber Genossenschaftsbauten sind immer gefördert, ja.
Achso, okay.
Die werden schon so gebaut, dass man eine Wohnbauförderung bekommt, dann bekommst du einen Genossenschaftsanteil und hast eine geringere Miete als bei Eigentum.
Das heißt, das ist das.
Oder bei Privatmieten.
Momentan fährt die Stadt Wien quasi das Konzept, dass sie Genossenschaftswohnungen subventionieren, anstatt Gemeindebauten zu errichten.
Oder? Ich kann nicht genau sagen, ob Gemeindebauten entstehen. Ja. Mhm. Die Inserate, die ich gesehen habe, wo man sich schon bewerben kann und sich schon eine Wohnung sichern kann, waren lauter Genossenschaftsbauten. Man müsste zu Wiener Wohnern hinschauen und sich mal erkundigen. Ich habe mich nicht erkundigt. Ja. Mhm. Und ich bin dann auf der Baustelle herumgegangen und das waren alles Genossenschaftsbauten. Ja. Mhm. Oder eben Bauten für wie sagt man da, Vereinigungen. Ja. Ich habe es nicht gemerkt, aber der ÖGB baut dort was.
Okay.
Und so Sachen. Ne.
Den See sieht man auch noch nicht, also wo der entstehen soll.
Nicht wirklich. Du stehst bei der U-Bahn, schaust beim Fenster raus, es wäre sehr schlechtes Wetter, es wäre so nebelig, kalt, nass, Regen. Man sieht zwar, ja, da ist ein Wasser, aber da bist du von U-Bahn nicht sicher, ist es Regenwasser, soll es ein See werden? Ja? Es ist relativ klein noch.
Hast du einen See? Ich dachte, da gibt es schon einen See.
Nein, ich dachte, das war ein Flugplatz.
Ölhasen gibt es also nicht.
Achso, ich habe das nie so genau beobachtet oder mir nie genau angeschaut.
Nein, da war ja große Kritik an der Seestadt. Da
ist ein See und dort entsteht jetzt eine Stadt. Oder?
Ja, genau, das ist der große Irrtum. Das eigentlich.
Also es gibt weder See noch eine Stadt, es gibt am anderen nur gar nichts.
Also man muss auch bedenken, es gab eine Ausschreibung, ja. Und die Seestadt hat diese Ausschreibung gewonnen. Die Kriterien kenne ich nicht. Es wurde dann auch stark bekrittelt, dass diese Ausschreibung gewonnen wurde durch einige andere Medien, ja. weil es ja den Ort gar nicht betont, den er eigentlich war. Ja. Es war der erste überhaupt Wiener Flughafen und da war ja geschichtsträchtig in Wiener Aspern, weil dort ist ja die Hindenburg gelandet. Ja. Das war ja ein wichtiger Flughafen für den Hitler.
Okay.
Ja. Und davor war es ein wichtiger Flughafen, auch im Ersten Weltkrieg ist er entstanden mit den Doppeldecker. Und es war überhaupt der allererste Flughafen in Österreich. Und dem wird überhaupt nicht Rechnung getragen, außer mit einem Mini-Museum in Aspern. Und das wurde stark bekritelt, dass diese Thematik nicht eingeplant wurde in den Stadtbau, sondern es wird es ignoriert, also geschichtlich betrachtet, rede ich jetzt, ja, und wird eine Seestadt hingebaut, wo nie See ist. Das ist einmal geschichtlich zu kritisieren. Positiv an dem Projekt ist, warum es, glaube ich, auch gewonnen hat, ist die Idee, das Ganze ist ja der Jotta. Da ist einmal die Donau geflossen. Ne? Und man hat jetzt zwei Möglichkeiten, um ein Haus zu bauen. Was braucht man? Man braucht Zement, Schotter, ne? Und Sand. Den kart man entweder irgendwo her oder man verwendet das Material, was vor Ort ist. Sie verwenden das Material, was vor Ort ist, heben einen See aus. Mit dem Aushubmaterial wird der Beton gemacht und das Loch wird gefüllt mit Grundwasser. Mhm. Das Grundwasser ist dort noch relativ hoch. Dann entsteht ein See. Spart 100.000 LKW-Fahrten ein, weil dann entsteht eine ganze Stadt, muss man sich wirklich vorstellen, wie ein ganzer kleinerer Bezirk in Wien, kannst du dir das vorstellen? Es ist unvorstellbar groß, das Bauareal.
Mhm. Unser Grund herum ist Wiese oder Felder, da ist nichts.
Da sind auch noch Felder.
Ja.
Fahr mal hin mit der U-Bahn, da fährst du einmal zwei Stationen, wie er sagt, nur Felder. Und dann steckst du aus und das ist auch nichts. Ja. Außer ein paar Baugruben vielleicht in der Entfernung, ein paar Kräne, es geht der Wind, ist grauslich kalt. Und ja.
Die U-Bahn fährt ja dort oberirdisch auf Stelzen, also nicht wirklich eine Untergrundbahn. Und eigentlich sicher, ich wollte eh mal rausfahren, weil ich das nur gelesen habe, dass es halt so viel, nur noch so viel Pracht liegt da draußen. Und einfach mal das Erlebnis mit einer U-Bahn. Aus der Stadt?
Ja,
aufs Feld rausfahren.
Ja, aber das Coole ist, du steigst aus.
Wo kannst du das sonst machen?
Ja, und du steigst aus bei der Einstation und stehst am Feld. Ja? Also das ist ja skurril.
Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ja? Das ist
ja. Und dort wirst du noch lange am Feld stehen.
Ja, du musst aufpassen,
dass du den Jäger schießt. Aber sie bauen mit Hochdruck, aber du musst ja rechnen, da entstehen relativ große Häuser, die brauchen zwischen 8 und 18 Monate ein Haus zu bauen. Ne? Das geht ja nicht so geschwind.
Das ist schon geschwind, wahrscheinlich, wie so das Haus war.
Ja, ja, ich meine, böse Zungen sagen ja, die haben sich einfach verschätzt, es steht eine U-Bahn-Station und 20 Jahre später ziehen die Leute ein. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall ist es interessant zum Anschauen, ich kann es an jeden empfehlen. Das gibt es, glaube ich, nur in Wien. Ja. Die U-Bahn ist grüne.
Anschauen, solange es noch so
grün. Na gut. Ich meine, ich habe noch ein Thema.
Bitte.
Ja. Wo ist der Motik?
Ein Sackerl.
Manche haben es schon mal gehört, aber
die deutschen Hörer eine Tüte.
Eine Tüte.
Ja,
haben
Deutsche.
Haben Sie
das? Ja, ich
bin
sogar Deutscher. Wir haben heute einen
Teil. Wir bekommen das. Das
ist mal
was so für kleine sprachlichen Unterschiede es da gibt eigentlich mit Sackerl und
ja, genau, ja.
Mistkübel, glaube ich.
Mistkübel zum Beispiel.
Okay,
das ist eine Gipfel. Wo ich in einem österreichischen Restaurant in Hamburg war. Alles, was da stand immer die Beschreibung drunter, was es ist, und ich habe nichts von den Beschreibungen gewusst. Der Name selbst habe ich verstanden, aber die deutsche Beschreibung davon.
Also man sieht ein Schachtel so mit kleinen Sachen drin. Ich erkenne ein Mirko-Board.
So, das machen wir so.
Eine graue
Stationsbox. Ja, mittlerweile kann man es nämlich erkennen.
Das ist für Außenstation gedacht.
Das Mirko-Board ist bekannt.
Knubbelige Plastik-Zapfen.
So. Relais-Schaltungen.
Ja. So, es gibt ja mal, wie die meisten wissen, gibt es eine IPv6 6LoPAN Zwischensteckdose.
Mhm.
Das heißt, die steckt man an. Und dann kann man über IPv6 die Steckdose anpingen und schalten. Das ist für Innenräume gedacht. Wenn
an,
man jetzt
aus und
an, aus
und abfragen, ob bist du an, bist du aus?
Ja, genau, abfragen kann man es. Und natürlich schalten. Ja. Wenn man jetzt aber was braucht, zum Beispiel um im Keller oder in einer Zwischendecke mehrere Sachen zu schalten, gibt es diese schwarze Box, die ist auch wasserdicht, spritzwasserdicht zumindest, mit einer Gummidichtung. Da ist ein Relaisboard drin mit 4 Relais, die 220 Volt schalten können mit Kabeldurchführungen. Und so kann man hier zum Beispiel eine Solaranlage damit dann steuern oder
da musst du jetzt aber immer noch ein Loch bohren in die Schachtel.
Ja, die sind dazu da, ja.
Okay. Also für die Hörer, das ist einfach so eine Aufputzdose, die man halt bei Elektroinstallation verwendet. Gedacht ist, so Dinge anzubringen.
Aber also das ist eine Relaisbox.
Es sind einfach vier Schalter drin verbaut.
Genau. Da klemmst du die Kabel an dem Relaisboard und kannst es über IPv6 die Relais ansteuern.
Das heißt, für die Dinge, die nicht so zugängliche Lichtschalter und ähnliches haben, sondern irgendwo, die ich irgendwo verbaut habe, meine Haustechnik, keine Ahnung, was ich ansteuern kann.
Was man in meinem Haus steuern möchte.
Mhm. Sehr, sehr
praktisch. Da gibt es die Kabeldurchführungen.
Bekommt man so eine Box? Kann man sich die bestellen, die Box
selbst? Ja, das ist einmal der Prototyp, die wird es dann zum Bestellen geben. Man kann sie selbst nachbauen, wenn man möchte. Ja. Mhm. Und die gibt es dann aus Bausatz zum Kaufen. Oder man baut es einfach selber nach. Ja. Mhm. Das ist einmal der Prototyp. Ich meine, ich selbst verwende es in Kärnten im Haus, um die Wärmeanlage zu steuern.
Wie viel Ampere kann man da schalten? Das sind eine Relais?
10 Ampere. Okay. Ich verwende es aber nur, um Wasserpumpen zu schalten. Die haben ja, ganz wenig. Ja, 10 Ampere. 15 Watt oder so, um diese 30 Watt maximal. Das
ist schon einiges.
Also man kann viermal 10 Ampere schalten. Über IPv6 kann man wieder ansteuern. Das Ganze wird versorgt mit einem Steckernetzgerät. Mhm. Und die Relaiszuführung geht über Klemmen zum Anklemmen. Da kann man eben 220 Volt, also schon gewählt mit 230 Volt und 240 Volt. Und 10 Ampere schalten. Und ist spritzwassergeschützt. Das ist eine Alternative zum Zwischenstecker für Nassräume.
Sehr cool.
Keller oder sonstiges.
Super. Das heißt, das Haus wird immer intelligenter. Bietet sich immer mehr tolle Sachen.
Wir haben das Wetterfest.
Wir haben die Einwohner auch.
Die müssen das nicht mehr.
Die müssen intelligenter werden wegen der Bedienung. Ne?
Aber es ist. Ja, dass bald mehr IP-Adressen im Haus als früher im ganzen Bürogebäude.
Ja. Ja, also diese Komplexität wieder zu vereinfachen, wird hier sicher eine Aufgabe.
Das ist auch immer eine Kritik. Ja. Also, wie das Smart Home soll ja ganz simpel zum Bedienen sein.
Ja.
Aber irgendwie ist es eine komplexe Technik. Und die Herausforderung ist jetzt, wie kriege ich es jetzt simpel hin, dass ich es installieren und bedienen kann, ohne IDV-Spezialist zu sein.
Genau. Ja. Soll ja nicht nur für dich einfach, soll ja nur für dich einfach und nicht auch für Nachbarn einfach zu bedienen sein.
Ja, also genau.
Die meisten Systeme sind für Nachbarn auch einfach. Und das sind halt ja auch zwei Kräfte, die da entgegenwirken. Deine Bedienungsfreiheit und komplett konfigurierbar zu sein, aber dir durch diese Konfigurierbarkeit nicht irgendwelche Denkfehler einzuhandeln, die dann halt Probleme nach sich ziehen.
Also ja, genau.
Das ist immer so mal interessant. Wie ein Schieberegel, man kann es ganz einfach machen oder verliert man Funktionalität und Möglichkeiten oder ist vielleicht oder zu kompliziert, dann hat man wieder zwei
Fragen. Das ist die Frage, wie man es macht mit Visionen. Das ist nämlich die Frage, echt, wie man es abbietet. Ob es dann so ein Advanced-Tab gibt, wo dann die Leute sich das System dann auch komplett
konfigurieren
können.
Nein, ich sehe schon das Problem bei mir, ja. Zu Hause, Komfort. Ich habe jetzt eine Bedienung mit mehreren Tastern auf einer Fernbedienung. Und es ist schon eine Herausforderung für meine Mitbewohner, die richtige, es sind eh nur vier Tasten oben, ja. Aber es ist schon eine Herausforderung für meine Mitbewohner, zu unterscheiden zwischen Lampe hinterm Fernseher und Radio, ja, ein- und auszuschalten mit der Fernbedienung.
Sind Symbole daneben?
Nein, in dem Fall sind keine Symbole, es sind Nummern daneben. Eins ist Radio und zwei ist Lampe, ja. Die Herausforderung ist schon, wenn es finster ist, die Symbole zu lesen, aber man spürt sie aber auch, ja. Und für meine Mitbewohner ist schon das Problem, wo ist jetzt die Taste, die ich drücken muss? Es ist zu kompliziert schon. Ja? Jetzt haben wir gedacht, na, das mit dem Tablet könntest du es ja auch bedienen, ne? Aber das ist auch kompliziert. Jetzt mache ich einfach in dem Zimmer einen Schalter hin, den drückt man einfach drauf, wenn man schlafen geht.
Und der
anwesend, abwesend, ja. Das heißt, er legt dann das Haus schlafen, wenn man schlafen geht. Und wenn man drauf drückt, dann macht das Haus auf mit einem selbst.
Also das heißt, man geht versteckt diese Komplexität wieder in einen Schalter und legt sozusagen ein Profil an.
Wie bei der Programmiersprache, ja. Früher war ein Assembler programmiert, war es kompliziert, haben die Leute nicht kapiert. Oder zumindest nur zu wenige, ja. Um die massenhaften Programme zu schreiben. Dann haben wir halt eine höhere Sprache erfunden. Jetzt hat man Objektorientiertheit und Module und weiß der Teufel was. Ne? Und jetzt tut man ja dann schon grafisch programmieren, weiß ich was. Und so kann man sich das auch vorstellen, indem man immer high-levelige Funktionen macht, die dann immer mehr Logik abarbeiten. Mhm. In dem Fall ist dann ein Schalter neben dem Bett, ich gehe schlafen, Klick, ich wache auf, Klick, und dahinter laufen komplexe Dinge ab. Ja, zum Beispiel, die Lampe dimmt langsam hoch, weil ich möchte nicht geflasht werden in der Früh, ja? Sonst vergisse ich wieder alles, so wie beim Science-Fiction-Film, ne? Mit dem Kugelschreiber. Wo bin ich, wer bin ich, warum bin ich hier? Ne? Und schon langsam kommt das Gedächtnis nach dem Kaffee zurück, das wollen wir nicht. Und das Zweite ist, natürlich geht dann die Heizung mehr an und im Badezimmer wird schön warm und keine Ahnung, was sich die Leute überlegen. Das kann man dann alles hinter diesen einen Taster verstecken, ich gehe aus dem Bett heraus. Das Gleiche ist auch interessant bei der Tür, wenn man hinausgeht, dass man einen Taster hat, ich gehe jetzt fort.
Also das, wenn du mehrere Personen im Haus bist und in unterschiedlichen Zeiten weggehst, einer geht raus, drückt drauf, ich gehe jetzt weg, und der andere hat es plötzlich kalt.
Naja, ich meine, wenn es wirklich viele Leute sind, würde ich sagen, jeder kriegt einen RFID-Chip.
Einen eigenen Taster.
Endlich. Wo den er statt einen Taster drückt, einfach hinhält und geht. Ja. Dann weiß ich, wie viele sind da, wie viele sind weg.
Oder hast du Thermoviewer, die dann so Infrarotsensoren, die merken, ob eine Person im Raum ist?
Ja, die hat auch jetzt einer, der will seine Brandschutzmelder hochrüsten mit Sixlopan, mit Merkur-Boards. Aus dem einfachen Grund, er hat gesagt, er hat schon seit längerer Zeit in jedem Raum einen Brandmelder. Mhm. Die piepsen aber so komisch, wenn der Strom nachlässt, und er weiß nie, welcher jetzt keinen Strom mehr hat.
Das hört man bei dem Ton auch nicht. Das kann man nicht lokalisieren.
Ja genau, man kann es nicht lokalisieren. Und der hat aber einen optischen Ausgang, einen Open-Collector-Ausgang eigentlich, diese Brandschutzmelder, die er hat. Und an diesen Pin kann man jetzt ein Merkur-Board hängen. Das heißt, ein Brandschutzmelder hat eine IPv6-Adresse, die der jetzt melden kann. Das Modul hat keinen Strom. Und zweitens möchte er noch seine Brandschutzmelder ausrüsten, die oben an der Decke hängen, mit einem Bewegungsmodul, damit er sieht, wann sich wer wo in welchem Zimmer wer bewegt. Eben aus dem genannten Grill, ne? Wer ist da, wo muss ich die Heizung anschalten?
Solange man keine Cloud-Anbindung macht.
Aber, ja, die Idee finde ich recht nett, das hochzurüsten mit so Merkur-Boards und Bewegungsmeldern in dem Merkur-Board dazu zu stecken.
Die Brandmelder hat man eh nie im Raum.
Ja genau, erstmal sind sie gut zugänglich, meistens in der Mitte des Raumes. Mhm. Und meine Vermutung ist, dass der Bewegungsmelder eine gute Sicht hat in den Raum. Ja. Mhm. Müssen wir halt einmal testen, ob das gut funktioniert. Wir werden es bald wissen.
Ja, interessant.
Ich finde die Herangehensweise eigentlich sehr, sehr cool, weil ihr das eigentlich ermöglicht, mit euren Projekten ein bestehendes Haus quasi schrittweise aufzurüsten. Oder ohne jetzt, wenn ich ein neues Haus baue, kann ich mir ein neues ein Bussystem einbauen. Und gerade das mit Sixlopan ist so, finde ich, so angenehm, dass ich ja dann nachträglich mit Funktechnik eigentlich langsam einzelne Teile des Hauses intelligenter machen kann oder steuerbar machen kann. Und
wenn man so daraus auch lernen kann und auch die Side-Effekte irgendwie.
Mhm. Aber es ist, ja, das ist jetzt quasi noch, also sicher noch Early Adopter-Stadium, aber es ist schon ein sehr cooles Projekt, finde ich. Also
Braucht so wenig Zusatzhardware, wenn man schon irgendwo so ein Raspberry Pi hat oder irgendein kleinen Miniserver, der kann alles mit übernehmen.
Vor allem, ich muss jetzt nicht mein ganzes Haus aufstemmen oder Wohnung, obwohl ich gar nicht kann, aufstemmen, also neue Dinge verlegen, neue Leitungen ziehen, neue Datenbusleitungen ziehen, sondern ich kann es einfach mit Sixlopan und schön langsam mein Haus.
Man kann sich sehr persönlich anpassen, muss ich nicht irgendwelchen Profilen vorgefertigt.
Ich glaube, irgendwer hat es mal ausgerechnet, wie viel es überhaupt kosten würde, wenn man alles so aufrüsten würde. Und wenn man alles aufstemmen würde oder wenn man nur allein das Kupfer, wenn man Leitungen verlegt überall. Wenn man die Welt damit irgendwie umrüsten würde, das ist unbezahlbar.
Was glaubst du, bist die ersten Liebe, die WLAN-Kabel stehlen? Aus den Kupferkabel. Genau. Was glaubst du, wie hoch der WLAN-Kabelpreis ist? Ja? Weißt du, wie schwer es zu kriegen ist?
Nein, es gab jetzt, glaube ich, irgendein Energieanbieter, der hat angefangen, künstliche DNA auf seine Stromkabel zu sprühen. Mit Drohnen.
Genau.
Die sich teilweise irgendwie, ja, da haben sie halt die ganzen Informationen drin, die du nachher auslesen kannst, wem es gehört. Und das geht teilweise irgendwie noch in den Stoff, ins Material rein.
Ich auch nicht. Wobei DNA ist jetzt nicht wirklich DNA, aber es ist zumindest eine eindeutig identifizierbare chemische Verbindung. Aber wie das habe ich auch gelesen. Die dann nämlich den Kabel, also diesen Kunststoff ummantelt und wirklich so durchdringt, dass man es, selbst wenn man es abwischt, quasi drin bleibt, um später am Schwarzmarkt, wenn man vorausgesetzt, man findet irgendwo das Kabel wieder, feststellen kann, wo das geklaut wurde quasi.
Wenn interessant, auf der niederlevigen Ebene eigentlich. Ja, weil jetzt schon, muss man sagen, ja, dass Hardware immer schwieriger zu stehlen wird mit Software, die dann im Nachhinein noch sich versucht, zum ursprünglichen Besitzer nachzuverbinden.
Und ja, so.
Das weil so Rohstoffen... Handy klauen war es schon mal einfacher. Ja, genau.
Das ist interessant auch, weil künstliche DNA jetzt immer mehr erforscht wird auch. Es gibt auch Forscher, die wirklich als Datenspeicher irgendwie eine eigene DNA generiert haben und Daten darin speichern. Das ist halt auch sehr kompakt. Das ist langsam und sehr teuer im Auslesen. Also es ist nicht dafür gedacht, dass man es als wirklich Speichermedium statt einer Festplatte verwendet. Aber als
Langzeitarchivierung speichern, so
in die könnte man schon, aber das wieder auslesen.
Na gut. Ja, oder?
Ja.
Noch?
DNA. Ja. Ja, noch einmal, um auf OS-Domotics zurückzukommen, wie er gemeint hat, ja, das mit Funk ist cool, um umzurüsten. Das mit Funk ist aber auch cool, um umzuziehen. Ja.
Ach so,
ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen 3-Jahres-Vertrag habe beim Mieten und ich weiß, wird nicht verlängert, dann ist das Geld nicht verloren, sondern ich kann meine Sachen abbauen und in der neuen Wohnung wieder aufbauen.
Stimmt, das ist ja auch das, was ich irgendwie auch, also als Hintergedanken habe, weil unsere Wohnung ist auf 5 Jahre, glaube ich, befristet.
Ja.
Wenn ich da jetzt irgendwie was Schönes einbauen würde.
Würdest du es markieren?
Oder markieren? Nö, einfach nachher schnell wieder rausschrauben. Ja, genau. Bei den Schaltern oder so was rausschrauben, die Steckdosen einpacken und das war's. Aber alles mitten beim nächsten Raum gleich wieder rein. Aber das ist auch das Interessante, was ich, weil ich auch noch immer meine Bachelorarbeit schreibe darüber.
Ja.
Es gibt also Ambient Assisted Living, diese Smart Homes für
ältere Leute.
Ältere oder behinderte Leute.
Also die dann auch so einen Anwendungsfall, wenn zum Beispiel ein die medizinischer Notfall
so Stuhlsensoren oder ähnliches, ja.
Merkt das meldet. So System und meldet dann.
Genau, und es hat auch sehr viele Sensoren, die man damit genau über selbe System fangen könnte.
Gibt es eine sehr gute Folge von Peter, von
genau. Smart Home Podcast. Und was da eben auch vielleicht problematisch ist, wenn du irgendwie besonders für ältere Leute, die dann noch halt ihre 5 Jahre oder so zu Hause leben wollen, statt dass sie in ein Heim gehen oder nachher in ein Heim müssen, ist es wahrscheinlich auch ein extremer Kostenfaktor. Du kannst jetzt nicht für eine einzelne Person das ganze Haus komplett umrüsten. Mit solchen Sachen, die könnte man auch wiederverwenden.
Okay.
Dass man es möglichst günstig hält und möglichst vielen dann die Möglichkeit gibt, lange zu Hause zu wohnen.
Keine Festinstallation, sondern einfach mit Drahtlos-Technologie, die du quasi einbaust, später wieder ausbaust.
Und genau, und es ist auch schnell zum Austauschen, wenn du es kannst.
Mhm. Und man braucht man logisch überlegen, ja. Letztens, meine Kinder gehen liebend gern zum Kühlschrank, obwohl ich das nicht mag, weil sie noch relativ klein sind, am Ende der Verwüsten sind oder es fehlt alles, man weiß nicht, dass in nächsten Tag nichts mehr da ist. Ja. Und dann kam mir die Idee, was aber eh ganz logisch ist, wenn der Kühlschrank länger nicht betätigt wird, bin ich entweder auf Urlaub oder bin gestürzt oder bin schon tot. Ja. Diese Erkenntnis lässt sich natürlich auf ältere Leute projizieren. Das heißt, wenn der Kühlschrank während der Wachzeit in x Stunden nicht betätigt wird, dann ist irgendwas passiert.
Ja, ich frage, ob das schnell genug ist. Wenn eine Person stürzt und schon irgendwie halbtot dann am Boden liegt und erst nach ein paar Stunden...
Vielleicht nicht als einzelner Indikator, aber als
zusätzliches. Also man kann sehr viel verknüpfen.
Also genau. Ja. Und da ich glaube, da...
Man ist ja variabel. Es geht nur als Zusatzsensor, ist es recht sinnvoll.
Oder eine Pillendose mit Sensor drin,
ja, bei
ob sie auch aufgemacht wurde in der Früh.
Hat es auch den Sinn, hat das Kind wieder mal den Kühlschrank offen lassen?
Also ja. Offen, länger als 10 Minuten.
Länger als 10 Minuten.
Offen, ein gutes Indiz.
Dann, wenn es eine ältere Person war, hat es entweder einen Herzinfarkt gekriegt, weil der Kühlschrank leer war, ja. Oder es war ein Kind, hat offen lassen, oder wenn er nicht oft genug am Tag auf und zu gemacht wird, hat es irgendwas. Ja. Das könnte man ja auch mit künstlicher Intelligenz machen, ja. Wenn ich weiß, ich kenne meine Öffnungsschemate des Kühlschranks bei dieser Person und das kommt außer Tritt, kann ich ja schon mal eine Kontrollnachricht schicken an SMS.
Also ich sehe ja, schon oft ist so, haben Sie Besuch?
Na, zum Beispiel an den Angehörigen, irgendwas scheint da komisch zu sein, ne? Dann rufe ich ihn einfach an.
Ich höre schon mein Haus in der Stimme von Heil sprechen, ich denke, du hast Hunger. Wenn der Kühlschrank zu lange nicht geöffnet wurde.
Aber so gesehen, man könnte auch es ist ja auch bei älteren Leuten häufig, dass sie zum Beispiel zu wenig trinken. Man könnte sich auch erinnern, dass sie mal wieder den Wasserhahn aufdrehen könnten, um sich was zum Trinken zu holen. Oder ähnliches.
Ich weiß nicht, es hat immer so einen Beigeschmack,
wenn man ja, das genau, nicht weiß. Also diese, ja, genau richtig. Dieses Profiling ist auf jeden Fall. Und diese Aquad Knife von zu Smart Homes ist sicherlich ein Thema, was noch sehr interessant wird. Weil das ist ja immer diese Faszination. Also wie bei der Serie Black Mirror oder so, der Mensch ist angezogen von Technik. Es kann sehr viel erleichtern und es gibt dieses... Das ist wie bei Filmen, wenn man sieht, das Uncanny Valley, wenn es zu realistisch wird, oder das ist so bei Technologie, wenn es dann zu perfekt wird oder so, dann gibt es noch so ein... wird es creepy, genau.
Mhm. Ich meine, ich schätze alles, was mir das Leben erleichtert, aber so Dinge, die zum Beispiel Dinge schalten, steuern können, regeln können, das alles aus der Ferne, auf Smartphone, das finde ich super cool. Aber so Dinge, sobald irgendwas... Es wird dann halt, wie du sagst, ein bisschen...
So viel KI eingebaut.
Wenn es, genau, wenn ein bisschen was dahinter ist, automatisiert, mich analysiert, meine, ist, kann auch praktisch sein, ja, wenn jetzt Dinge passieren, die ich sonst nicht denken würde und automatisch gehen. Aber es hat dann diesen Beigeschmack, dass du irgendwann du denkst, ist es schon zu gut. Mhm.
Ich muss auch denken, was das für die Scheidungsrate bedeutet, wenn der Standardsatz dann ist, du, mein Haus versteht mich wesentlich besser als du.
Ja, oder wenn dein Haus deiner Frau sagt, dass du nicht zu Hause warst, als du überhaupt hast. Ja.
Oder wenn es der Frau sagt, dass dann plötzlich, wenn sie auf Urlaub ist, plötzlich zwei Leute da waren.
Wenn das Haus deiner Geliebten deiner Frau sagt, dass du...
Genau. Wieso das Haus? Den Hände weißt du schon, ne?
Also stimmt.
Wie heißt das? Go in now? Und ich weiß nicht, wie das heißt.
Da gibt es genau. Das ist Latitude.
Also Latitude, wo man sich anmelden kann, dass jeder, den ich erlaube, meinen Standort abhören
ja, kann. Google hat sowieso einen Standort ständig. Ich glaube, das iPhone hat das auch eingebaut gehabt.
Ja.
Ich glaube, wenn die anderen an Apple zahlen, dann erfahren sie es, wo du bist.
Oder du musst in der NSA arbeiten.
Ja, dabei übrigens sich alles, dann hast du Big Data, da kannst du auch da
durchfahren. Alle wissen schon, Gott sei Dank nicht meine Frau.
Bei der NSA okay.
So, abschließende Worte.
Ich will nur kurz sagen, was mich interessiert, die Scheidungsrate bei NSA-Mitarbeitern, ob die sich signifikant von der Restbevölkerung unterscheidet.
Das ist eine gute Frage. Ja, stimmt. Es gibt immer wieder so aufgedeckte Missbrauchsfälle, wo ihren Freunden Nachspinnungen
und so. Das gab es
auch schon mit Sportsdaten. Du hast on your fingertips alle Daten. Ja? Mhm. Und du bist Administrator, hast du eine Datenbank mit, hast du Zugang. Ja. Es gibt immer
Missbrauch. Das ist praktisch, NSA-Mitarbeiter können halt den perfekten Partner finden damit.
Durchgefragt, die Daten vielleicht ein bisschen länger, du musst das schon.
Viel schlimmer finde ich es dann, wenn dann jemand von einer Frau abgewiesen wird und dann halt so zum Stalker, und zwar zum echt argen Stalker, wenn jemand, ich weiß genau, wo du bist, was du magst, wo du telefonierst.
Unter Umständen können sie Daten manipulieren, ist auch nicht ausgeschlossen.
Das ist auch, ne? Hast du keine Nachrichten in Wien? Warum ist es Wien? So eine Frau mit einem Messer zu attackieren.
Ah, also. So, ja.
Locate mit IT.
Bugner hat gelesen, geht man mit Kettensägen in die Bar, wenn man rauskommt.
Aha. In Österreich war es, glaube ich, nur Gewehr.
Ich weiß nicht, was das Wochenende los aber.
Hier ist Bundesland oder was anderes.
Da wurde jemand aus der Bar verwiesen, weil er zu alkoholisiert war, irgendwo im Oberwarter Bezirk, und ist dann nach kurzer Zeit wiedergekommen mit der laufenden Kettensäge.
Okay.
Ja. Es gab keine Verletzten, aber er wurde überwältigt. Aber das ist so quasi.
Klingt nach Slash-Filmfest.
Immer noch, wie er sonst streikig.
Der wollte vielleicht die Kekke oder
andere. Das stammt, also das hat auch einen guten Zusammenhang. Das heißt ja auch, der Einbrecher kommt nicht mit dem Laptop, ja, sondern mit der Kettensäge, mit der Brechstange oder mit dem LKW. Ja.
Ich bin ausgequatscht.
Jo. Endgültig. Ja, letzte Chance.
Auf mit der Kettensäge.
Abrichtung. Lass die Motorsäge laufen.
Genau, in den Sonnenuntergang. Schön war's, Leute. Bis nächste Woche.
Also bis dann.
Und, ja, genau.
Tschüss. Silk Road von den Behörden geschlossen.
Bitcoin Talkdown.
Botnets mit 500.000 Knoten geschlossen.
Neues Bitcoin Coup.
KNC-Miner werden ausgeliefert.
BTCD, Bitcoin-Implementierung Go.
Der Lamassu Bitcoin ATM in Atlanta.
Diese Folge 46 findet ihr unter bitcoinupdate.com.
Der Horst hat mich gebeten, kurz ein paar Takte zur Maker Faire in Hannover zu erzählen, die Anfang August stattfand.
Eine Warnung vorweg, ich bin schlimm erkältet, also entschuldigt mein Näseln. Maker Faire, das bedeutete für mich zunächst die Fahrt von Aachen nach Hannover, also insgesamt 750 Kilometer hin und zurück. Hatte im Vorfeld den Besuch extrem durchgeplant, damit es sich lohnt. Spannende Veranstaltungen gab es viele, aber am Ende war ich nur bei zweien. Die erste war Making Sharing Caring, schöne Autonomie oder dritte industrielle Revolution. Das war im Endeffekt eine kurze Geschichte der Maker-Bewegung mit einem durchaus positiven, aber realistischen Zukunftsausblick. Dann gab es noch Ansteuerung von Servos, Begriffe und Controller. Es war eine Einleitung zum Umgang mit Servos, wie der Titel ja schon nahelegt. Der Vortragende kam wie ich aus Aachen, hatte an der RWTH Elektrotechnik studiert, aber das nur am Rande. Verpasst hatte ich leider Vorträge wie Toys R Us, Prototype mit Gadgets, Was sind Mikrocontroller und Arduino und Scannen mit Digital- und Tiefenkamera, der Workflow bis zum 3D-Druck. Es gab einfach zu viel zu sehen, zu viel Ablenkung sozusagen. Das Areal war in einem netten Park gelegen, mit allen Gebäuden an den Rändern. Die Fair war gut besucht und zahlreiche Familien mit Kindern legten den Eindruck nahe, es handelt sich um ein Familienfest. Die Haupthalle war immer proppenvoll und leider sehr schlecht temperiert. Ich glaube, ich hatte noch nie eine so schwüle Messehalle erlebt. Zweimal hatte ich einem befreundeten Mitarbeiter von O'Reilly ein Bier vorbeigebracht und zweimal war es auf dem Weg halb verdunstet. Trotzdem war die Stimmung gut und die Stände sehr spannend. Vom preiswerten 3D-Drucker aus Korea über kommerzielle Stände von O'Reilly, Reichelt und Co. bis zu Bastelgruppen wie beispielsweise einer Steampunk-Gemeinde, die zahlreiche Alltagsgegenstände wie Tastaturen und Mobiltelefone detailverliebt und funktionstüchtig in die viktorianische Zeit versetzten, hielt man sich trotz Klima so lange wie möglich in der Haupthalle auf. Draußen gab es neben einem Heisestand noch einen Do-it-yourself-Früchtestand, an dem insbesondere alkoholische Getränke selbst zubereitet werden konnten. Eine Löt-Area, wo hauptsächlich Kinder, aber auch Erwachsene das Löten beigebracht wurde. Und ein Mondroboter, der am Google Lunar X-Prize-Wettbewerb teilnimmt, mit Akkuschraubern betriebene Catcars und zahlreiche Quadcopter. Auch das Rahmenprogramm war sehenswert. In regelmäßigen Abständen bot der African Bass Player, ein aus Schrott geschweißter Roboter, seine Künste an der Bassgitarre vor. Die Schlacht um Hoth habe ich leider verpasst, denn die letzte angekündigte Vorstellung war ausgefallen. Das war eine Schülertruppe, die mit zahlreichen Robotern Szenen aus Star Wars nachgespielt hatte. Die Roboter konnte ich wenigstens noch in Augenschein nehmen, als mir zwei von ihnen die Funktionsweise demonstrierten. So habe ich immerhin den explodierenden Schildgenerator gesehen. Überhaupt war am Ende sehr schnell Schluss. Ab 5 leerte sich die Fair merklich. Und das, obwohl die Zeit eigentlich kaum reichte, um alle Impressionen aufzunehmen, alle Vorträge zu besuchen und überhaupt alles mal gesehen zu haben. Als Fazit, 2x 350 Kilometer Fahrt für eine Maker Faire, lohnt sich das? Und ob, ich kann nicht sagen, dass ich den Besuch trotz des Aufwands bereut hätte. Ein großer Spaß und zudem lehrreich.